Heiße alle ganz herzlich willkommen. Heute ist Schuldnerberatung. Es geht um Finanzen, es geht ums Geld. Wie löse ich meine finanziellen Probleme oder was soll ich tun, um von den Schulden runterzukommen? Also ich werde heute einige unangenehme Wahrheiten sagen. Weißt du, du willst Antwort haben, du willst die Wahrheit wissen. Und die Wahrheit ist, was dich wirklich auch von Schulden frei macht. Nicht nur von der Sünde, auch von den Schulden. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch Andreas Wecker kennen, als er zu uns kam. Und er kam voller Probleme, voller Schulden und was weiß ich alles. Und wir haben dann miteinander gebetet und einfach gefragt, Herr, hilf, dass der Mann von seinen Schulden wegkommt. Was nützt dir Goldmedaillen oder Goldmedaillen, Silbermedaillen, Weltmeistertitel und das Haufen Schulden? Und so. Und dann haben wir gebetet und plötzlich sagt der Herr, verkaufe alles, was du hast. Und dann schauen wir unter das Bett, Armbanduhren, Fotoapparate, Goldmedaillen und so weiter. Und als er das verkaufte, das gab Skandal zuerst einmal, er musste durch die Hölle laufen, auf Kohlen rennen, aber er hat es verkauft und dann irgendwie haben sich Leute eingeschaltet, die Presse natürlich ganz schlimm eingeschaltet und ja, und er ist mit 200.000 Euro Schulden runtergekommen, mit einem Klacks. Aber zuerst einmal musste er durch die Hölle durch, zuerst musste er also alles tun, was an ihm lag. Also unangenehme Wahrheiten. Also mach dich heute auch gefasst. Ich habe also von Gott her auch einige unangenehme Wahrheiten mitzuteilen. Wie komme ich von meinen Schulden runter? Und was sind die Ursachen für meine Schulden? Wenn ich die Ursache weiß, was mich da runterzieht immer und was mir die Schulden verursacht oder den Segen stoppt oder aufhält, dann kann ich was dagegen tun. Also Gott möge uns helfen. Aber zuerst einmal, bevor ich über Schulden und Abbau der Schulden und der Finanzen spreche. Weißt, viele Leute haben Angst, sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen. Für mich, in meiner Philosophie und in meinem Denken, das, was ich von Gott gelernt habe, wenn ich merke, da geht das Geld nicht an, dann nehme ich vom Herrn, gemeindemäßig auch, dann nehme ich vom Herrn als Zeichen, das ist nicht der Wille Gottes. Stopp, mach was anders. Denk um. Und jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, also das Geld geht nicht mehr ein, da wollte Gott mir was Neues zeigen. Ich denke nur an meine Teestubenarbeit. Wir haben vor Gott uns als Limit gesetzt. Wir werden nicht unser Konto überziehen und wir werden, also, dass wir im Verzug kommen mit unseren Schulden in Stuttgart und Jesus People. Weißt du, wir haben im Glauben angefangen und wir möchten auch im Glauben aufhören und weitermachen. Und wir haben vor Gott gesagt, wir möchten uns keine Schulden machen. In dem Moment, wo das Geld nicht mehr eingeht, ist die Zeit, damit aufzuhören und was Neues anzufangen. Und so war es. Die Sache lief wunderbar, aber die Mittel waren nicht da. Leute waren da, aber die Mittel waren nicht da. Und für mich war das ein Zeichen. Wir haben gebetet und wir konnten, oder das Geld für die nächste Miete ist nicht eingegangen. Dann haben wir von Gott einfach die Freiheit genommen, wir kündigen. Wir stoppen die Sache und wir fangen ganz was anderes, woanders was an. Natürlich, das war ein Schock. Wir sollen immer aufhören, wenn es gut läuft, die Sache gut läuft, aber die Mittel sind nicht da. Und wir haben den Mut gehabt, einfach aufzuhören, was Neues anzufangen. Das ist biblisch. Ich denke nur, Philippus, der hat Erweckung in Samaria und plötzlich nimmt Gott ihn aus dieser gesegneten Erweckungsarbeit raus und sagt, geh auf die Straße nach Gaza, da hab ich Arbeit, da ist der Finanzminister dabei, der Finanzverwalter. So, geh mal dorthin. Und wir haben Segen erlebt, wenn wir Gottes Stimme gehorchen, wenn wir unseren Grundsätzen gehorchen, bei unseren Grundsätzen bleiben. Und zwar, wir machen uns keine Schulden. Und wenn kein Geld da ist, wird nicht gemacht. Basta. Ganz einfach. Auch das ist Wahrheit. Also wir müssen uns der Sache stellen. Aber zuerst mal ein paar andere Wahrheiten. Was kommt als nächstes? Morgen früh um 10 Uhr haben wir ein ganz tolles Thema. Das ist eigentlich Fortsetzung vom Freitag. Wann erreichst du endlich deine Bestimmung? Wann kommst du an dem Punkt, wo du eigentlich sein solltest? Wann erreichst du deine Erwählung, deine Berufung? Wie lang willst du da noch rumfummeln und versuchen und die Anstrengung und so weiter? Geh aufs Gerade und verlass die Dinge, das gehört auch das, was ich heute sage, vielleicht auch dazu, verlass eingefahrene Gleise und fang was Neues an, fang den Weg Gottes zu gehen. Okay, wann erreichst du deine Bestimmung? Dann abends haben wir Gemeindebibelschule. Und da möchte ich dich ganz herzlich einladen, zu kommen um 19 Uhr. Wir werden 3 Jahre lang jeden Monat so zusammen sein und neues Material durchnehmen. Wir wollen die 66 Bücher der Bibel durchnehmen und lernen Wort Gottes. Wir wollen eine bibelfeste Gemeinde werden und andere ermutigen, auch bibelfest zu werden. So, wir haben, ihr habt es ausgeschrieben im Internet und ich darf einfach sagen, inzwischen haben sich über 400 Leute sich angemeldet im Internet, außer hier, was wir hier sowieso haben. Dann wird es jetzt in Französisch gerade übersetzt und die englische Übersetzung läuft auch. Also wir werden also bestimmt 1000, 1500 Leute haben, die diese Bibelschule mitmachen. Wir wollen also mithelfen, dass das Wort Gottes wächst und zunimmt. Das Wort Gottes wuchs und nahm zu. Und das ist unser Ziel. Wir wollen dabei nichts verdienen. Die Leute, die hier bei uns in der Gemeinde sind, wir verlangen für diesen Kursus 10 Euro pro Monat, ich denke, das ist nicht viel, sind ein paar Schachteln Zigaretten weniger, ein paar Tafeln Schokolade weniger, eine Schnapsflasche weniger oder was sonst weniger. Was ist das? Es lohnt sich, aufs Reich, auf das Wort Gottes sich konzentrieren. Ich sage das ja nur so flopsig, weil viele Leute für alles an Geld haben, bloß für Bildung, Fortbildung, Weiterbildung. Geistliche Weiterbildung, zu teuer. Alles, was zum Wort Gottes geht, ist zu teuer. Weißt du, spar irgendwo anders, vielleicht ein Schnitzel weniger. So, und da kommst du schon hin. 10 Euro hier, weil es ist so, wir wollen nichts verdienen. Wir wollen nichts verdienen, also wir machen das alles umsonst. Wir wollen nichts verdienen, aber Druckerschwärze und Papier, das hat seinen Preis. Und so, das nur nebenbei. Dann am Mittwoch habe ich ein ganz heikles Thema. Ich spreche sowieso jetzt heikle Themen an. Es ist Endzeit und es ist höchste Zeit, heikle Themen anzusprechen. Was hat Gott über die heutigen Prediger zu sagen? Ein Wort gegen mich selber vielleicht. Was hat Gott über den Hirten, den Gemeindeleiter zu sagen, die Verantwortlichen der Gemeinde? Heute und so weiter, so über deinen Pfarrer, deinen Pastor, deinen Prediger. Dann am Freitag nächste Woche, was unsere Generation braucht. Und dann das Problem vieler Christen, was für Probleme die Christen so haben. Mit sich selbst. Du selbst bist das größte Problem, das größte Hindernis. Was Christen für Probleme haben. Probleme vieler Christen. Also die meisten stehen sich selbst im Weg. Nur so weit vorneweg. Dann am Sonntag, den 21. um 10 Uhr. Wer ist dein Riese? Und abends haben wir dann Heilungs- und Salbungs- und Segnungsgottesdienst. Ich werde speziell für Kranke beten, wenn du Kranke kennst. Also Leute, die sich quälen, mühselig und beladen. Ein Gottesdienst für mühselig und beladen. Heute Abend will ich ganz besonders für deine Finanzen beten, dein Portemonnaie heilen. Also heute ist Heilung des Portemonnaies, des Geldbeutels, deines Sparbuchs, also was auch immer ist. Mach dir schon während der Predigt Gedanken. Also wirf dein Anliegen auf den Herrn. Und er wird dich versorgen. Also mach dir Gedanken, wie soll Gott mich versorgen? Was brauche ich? Was ist so? Wir sollten einen Haushaltsplan machen für unser Leben. Was brauche ich so regelmäßig? Das ist das Mindeste. Mehr kannst du immer noch gebrauchen. Aber das Mindeste, was brauche ich? So, Ursachen für unsere finanziellen Probleme. Ich will zeigen, wie Gott deine Finanzen heilen kann oder will oder würde. Mitmachen musst du natürlich selbst. Und du musst, also das Problem bist du eigentlich für deine Finanzen. Das muss bei mir anfangen. Also die Lösung des Problems liegt bei mir und zwar in mir drin. Ich werde dir einige Wahrheiten sagen, die dich vielleicht schockieren werden, aber es hängt so viel mit dir zusammen. Deine Einstellung, deine Beziehung zu Gott oder zu anderen Menschen. Das Wort Geld gehört zu den viel gebrauchten Wörtern der Bibel. Kein Wort wird im Neuen Testament besonders von Jesus. Ja, eigentlich Juden alles. Juden sind ja, die schachern gerne, machen gerne Geschäfte. Also deshalb ist selbstverständlich, die Bibel ist von Juden geschrieben und da ist so viel von Geld da drin die Rede. Also was soll's. Wie viel ist Geld ein Wundermittel? Nimmt manchmal den Platz Gottes ein. Und Jesus hat gesagt, ihr könnt nicht Gott und den Mammon zur gleichen Zeit dienen. Also nur zwischendurch. Also es verdrängt Gott oder es macht uns von Gott abhängig. Beides, das Geld. Geld ist zu einer Droge geworden in unserer Gesellschaft, zu einer Religion. Menschen sind süchtig nach Geld, jagen regelrecht nach Geld, leben nur noch dafür. Geld ist ein Kontrolleur, übernimmt gerne Kontrolle über uns. Stell dir mal vor, du hast kein Geld, du denkst die ganze Zeit, was mache ich? Und die, die Geld haben, die haben auch Sorgen. Wie lege ich das richtig an? Wie kann ich das alles zusammenhalten? Und wie behalte ich das? Also Leute, die kein Geld haben, haben Probleme. Und Leute, die Geld haben, haben auch Probleme. Also, und kontrolliert. Du musst überlegen, Schon allein, wenn du mal 10.000 Euro in der Tasche hast und das musst du rüberbringen von hier bis nach Hause. Also du hast schon Angst und Panik. Und hoffentlich überfällt dich einer nicht unterwegs oder wie auch immer. Also Geld sichert, gibt Sicherheit, aber auch beunruhigt. Geld ist also eine Macht. Geld ist nicht schlecht, dass wir uns ganz klar verstehen heute. Geld ist nicht schlecht. Du kannst Geld schlecht machen und Geld macht schlecht. Kann die Leute schlecht machen. Aber die Menschen der Bibel waren durchaus alle reich. Denk an Abraham, der konnte seine eigene Armee, Privatarmee beschäftigen, so. Er konnte gegen 5 Könige in die Schlacht ziehen. Also, das ist schon etwas. Also, der war also super reich. Und auch so die Patriarchen, denk an Hiob, wie reich er war. Und auch Jesus war nicht der Ärmste. Gewiss, er war nicht ein Millionär, aber trotzdem, der hat einen Anzug gehabt, über den hat man sogar gewürfelt. Wer kriegt dieses Gewand? Also er hat gute Kleider gehabt, wenig, aber gut. Das ist auch ein Grundsatz der Christen. Und ich denke, für deine Finanzprobleme, da fange ich schon an, es ist lieber wenig zu haben, aber was Gutes zu haben. Gute Schuhe, gute Kleider, nicht nur so Modekleider, die so jedes Jahr wechseln, sondern Kleider zu haben, die ja so gut sind und die du lange tragen kannst, gute Qualität. Du solltest keinen Ramsch kaufen. Also das ist zuerst mal vorneweg, was ich sage, das, was ich im Lauf der Seelsorge gelernt habe und was ich den Leuten rate, kein Ramsch kaufen, gute Ware kaufen, gute Autos, gutes Material, also wenn du kaufst, aber lieber wenig, aber gut. Das ist also wichtig. Lieber wenig, aber gut. Und lieber sparst du woanders, aber du kaufst was Gutes. Auch mit der Ernährung. Also lieber gute Nahrung, gesunde Nahrung, als statt viel und du wirst nicht satt dabei. So, Geld ist nicht schlecht, aber bei Geld fängt das Kontrollieren an. Wer zahlt, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Wer das Geld dir gibt, der hat das auch Sagen. Deshalb, wir sollten lernen, als Christen nicht käuflich zu werden. Es gibt so viele Prostituierte, geistliche Prostituierte, die arbeiten, verkaufen ihre Seele, verkaufen alles, nur für ein bisschen Mammon. So, Geld wird zu einem Machthaber, wenn es dann nachher den Gottesdienst bestimmt. Also, weißt du, ich habe ja mal einen Bruder mal in der Gemeinde gehabt. Und was ich hier sage, das habe ich alles selber gelernt. Und das ist meine Entdeckung. Da sitzt vorne ein Bruder und der streicht seinen 100-Markschein. Damals gab es noch 100-Markschein. Und er legt es ins Opfer. So, dass jeder weiß, also, oder dass ich weiß, er hat es reingelegt. Das ging eine Weile gut. Es hat immer sein 100-Markschein hat immer so glatt gestrichen. Das hätte er auch zu Hause bügeln können. So, das hat er gemacht. Und dann nach einer Weile kommt, Bruder Matutis, könntest du so und so denen das so und so sagen? Weißt du, als ich das wiedersehe, wie er sein Geld streichelt, habe ich diesen 100-Mark-Schein rausgenommen und gesagt, lieber Bruder, hast du dein Geld? Ich lasse mich von dir nicht kaufen. Ich lasse mich von dir nicht kaufen. Ich werde das sagen, was ich sagen will und was ich sagen soll und was ich sagen muss von Gott, aber ich lasse mich nicht kaufen. Wir haben das Geld zurückgegeben. War natürlich beleidigt. Aber, weißt du, ich möchte frei sein. Ich möchte frei sein von Organisationen, ich möchte frei sein von Manipulationen. Also entweder du gibst Gott oder du kannst dein Geld behalten. Und ich möchte Gott dienen und ich möchte das sagen, was Gott sagt. Und manchmal ist das unpopulär, aber das bringt weiter. Dieser Bruder kam nachher zurück, da sagte, du hast recht gehabt und hat sich entschuldigt und sagt, und das hat alles für mich gegolten. Ich habe die Wahrheit gebraucht. Und weißt du, viele Leute haben Angst, vor allem, weißt du, wenn so jemand 100 Mark spendet, 100 Mark war es vor 30 Jahren, 40 Jahren sehr viel Geld. Und weißt du, und da braucht es Geld und du bist vielleicht von dem Geld abhängig und bist froh, dass du es bekommst, aber du wirst gekauft. Und so kauft der Teufel viele Pastoren, viele Prediger, viele Gemeinden. Ja, wir wollen diesen Bruder nicht verlieren. Mir ist es egal, wenn ich Leute verliere, dafür kriege ich dann andere. Die vielleicht Witwen und Waisen, die geben manchmal mehr als so ein Millionär. Also, und wir sollten also nicht uns unbedingt fixieren auf die Reichen. Wir predigen das Evangelium, den Armen wie den Reichen. Den Reichen muss man das Evangelium predigen, gib Geld her. Und den Armen muss man sagen, nimm's raus. Wir müssen lernen, mit dem Geld umzugehen. Ich habe mal einen Gottesdienst gehabt, einen ganz merkwürdigen, so Jesus People Gottesdienst. Plötzlich sagt der Heilige Geist beim Opfer aufnehmen, lass uns Opfer aufnehmen, wenn irgendjemand Geld braucht. Also wir sind nicht auf das Geld fressen. Und es ist schlimm, wenn nachher eine Gemeinde nur fürs Geld ist, wenn nur ein Evangelist nur fürs Geld arbeitet. Aber ich sage so, wenn jemand in Not ist, der darf sich aus der Kollekte rausnehmen. Ich sehe noch heute meine Ältesten, die sind fast zusammengesackt. Und was ich sage, also der Heilige Geist zeigt mir, wenn irgendjemand in Not ist, der soll sich rausnehmen. Und die Kollekte wurde aufgenommen, weil das Opfer war nicht schlecht. Nach dem Gottesdienst kommt jemand und sagt mir, ich habe so und so viel rausgenommen, das war nicht viel, vielleicht 20 Mark oder sowas. Ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht, ich muss nach Hause kommen und so weiter. Und ich habe das gespürt, ein Hippie, ein Gammler, verstehst du? Aber der kam und hat gesagt, ich habe es einfach gespürt. Und das war für mich eine Antwort Gottes. Ich kam hierher, ich habe gebetet, lieber Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber als du dann gesagt hast, das darf sich rausnehmen. Denn dafür ist ja auch das gedacht letztendlich, dass einer dem anderen hilft. Also wir müssen lernen, mit dem Geld umzugehen. Geld ist nicht schlecht, aber was machst du dabei? Geld kann die Freiheit rauben, Familien zerstören. Die meisten Familien sind kaputt gegangen wegen Geld. Jesus hat so viele Bettler geheilt. Also Bettelei ist im Volk, in der Menge draußen, gang und gäbe. Die meisten Bettler waren entweder blind oder lahm. Und als Jesus sie geheilt hatte, hatten sie was anzuziehen. Schau diese Bettlergeschichten an. Zuerst ein paar Fakten. Je mehr man dem Geld nachläuft, desto weniger hat man. Es ist besser, einen Tag über das Geld nachzudenken, als ein ganzes Jahr dafür zu arbeiten. Eine Wahrheit, macht euch Gedanken darüber. Denn in der Bibel heißt es, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Am Segen Gottes ist alles gelegen. So, deshalb, wir werden auch nachher segnen. Du musst aufhören, an die Armut zu glauben, dass es göttlich ist oder das ist katholisch. Armut. Armut steht nicht in der Bibel. Es war kein Armer und kein Gebrechlicher und kein Kranker unter ihnen. Das ist also biblisch. Also Armut ist nicht biblisch. Du musst aufhören, die Armut zu verherrlichen als christliche Tugend. Armut ist keine christliche Tugend. Auch wenn es in der Bibel heißt, es verkaufe alles und gib's den Armen. Denn du musst ja auch von irgendetwas leben. Und du wirst auch von etwas leben. Und die Jünger Jesu haben nicht schlecht gelebt. Auch wenn sie manchmal nur die Ehren zum Ausraufen hatten. Du musst aufhören, also über Mangel zu reden. Armut recht zu geben, also wir können es nicht, das ist unsere Losung, unser Schicksal. Und du musst der Armut nicht gehorchen. Du musst über deinen Schatten springen, das ist ein Schatten über dein Leben. Und wir müssen lernen, das gesegnete Leben zu erlernen. Wie lebe ich ein gesegnetes Leben? Und vielleicht musst du gegen den Zeitgeist schwimmen. Lerne von einer Brieftaube. Wenn eine Brieftaube einen weiten Flug hat, ich habe Brieftauben mal gezüchtet als junger Mann, und ich weiß, was die Brieftauben tun. Und ich meine, ich habe mal eine Taube gehabt, die von Holland bis nach Bayern geflogen ist. Also die hat den Weg durchgehalten. Und ich weiß, was die Brieftauben machen. Bevor sie losfliegen, die machen noch eine Runde. Die drehen eine Runde und dann fliegen sie los. Die ziehen einen Kreis, sie peilen ein Ziel an, sie drehen eine Runde. Und was ich möchte ist, mach wie eine Brieftaube. Dreh eine Runde um dein Leben. Schau dein Leben an. Wo bin ich? Wo befinde ich mich? Was ist meine Position? Und dann bestimme deine Position. Und du brauchst vielleicht eine ganz neue grundsätzliche Ausrichtung, auch was finanziell dein Leben betrifft. Deshalb eine Runde drehen, wie eine Brieftaube. Und dann fliegt deine Richtung und kommst hin. So, du brauchst tägliche Versorgung, nicht nur ein Wunder. Wir sollten aufhören, an Wunder zu glauben. Ich brauche heute ein Wunder. Nein, du brauchst heute nicht ein Wunder, du brauchst permanent Wunder. Du brauchst ein Dauerwunder, nicht nur ein Wunder. Wenn du nur eine Segnung bekommst, das nützt dir nichts. Das ist wieder morgen verbraucht. Du brauchst dauernd Segen, endlos, nonstop Segen. Das ist, was du brauchst. Du brauchst tägliche Durchhilfe, du brauchst täglichen Beistand Gottes, du brauchst täglich die Fürsorge des Herrn. Nicht nur, dass der Herr dir einmal hilft, dass er heute die Miete bezahlen lässt oder dass du heute das und das dir kaufen kannst. Das ist zu wenig und zu billig. In der Bibel heißt es, gib uns unser tägliches Brot täglich. Gib uns unser tägliches Brot täglich. Spare dir die Mühe, für einmalige Wunder zu beten. Das ist Zeitverschwendung eigentlich. Herr, bitte hilf mir noch einmal. Gott hilft dir noch einmal, aber das nützt nicht. Morgen hast du wieder Probleme. Und übermorgen vielleicht wieder. Und nächstes Jahr wieder. Und nächsten Monat wieder. Also du brauchst grundsätzliche, permanente Probleme. Denn so einmalige Wunder bringen dir nichts. Einmalige Segnungen bringen dir nichts. Einmalige Heilungen bringen dir nichts. Also, hör mal zu. Du brauchst also tägliche Segnungen. Tägliche Versorgung. Amen. Ist es so? Täglich Gottes Beistand. Täglich muss deine Aufmerksamkeit auf den Vater gelenkt werden. Mein Vater hat Brot die Fülle. Das hat dieser verlorene Sohn gesagt. Und du bist auch so eine verlorene Sohn, verlorene Tochter. Täglich sollst du den Wohlstand finden und im Wohlstand leben, baden, schwimmen im Wohlstand Gottes. Täglich sollst du den Wohlstand erleben. Mein Vater hat Brot die Fülle. Ich muss nicht da zu den Schweinen und ich muss da nicht zu den Banker und ich muss nicht da zu diesen Ämtern und ich muss das nicht. Mein Vater hat Brot die Fülle. Du sollst täglich ernten, so steht es in der Bibel, ohne aufhören. Also täglich ernten. dieses täglich Erfolg haben, täglich Überfluss haben, täglich mehr als genug haben, dass du sogar noch Armen geben kannst. Also, und Segen ist alles, was über dein Leben, dein Normalverbrauch hinausgeht. Das ist Segen. Solange du das immer nur das bekommst, was du brauchst, ist kein Segen. Das ist normal, das brauchst du. Aber wir sollen Überfluss haben. Nicht in einer Überflussgesellschaft, sondern Überfluss, dass wir anderen abgeben können und anderen abzweigen können. Du brauchst also die tägliche Führung Gottes. Täglich sollst du deinen Zielen näher kommen. Dieses tägliche, so wichtig. Gesegnet wirst du, wenn du täglich in der Nähe Gottes lebst. Täglich in seiner Herrlichkeit dich befindest. Wer wirklich reich werden will, ich meine jetzt nicht nur Millionär werden. Nein, es geht mir nicht darum, sondern dass du immer genug hast. Immer satt bist, immer ein Dach über dem Kopf hast, immer was anzuziehen hast und immer guter Gesundheit und voller Freude bist. Damit das erreicht, wer wirklich reich werden will, der muss in der unsichtbaren Welt reich werden, nicht hier. Der muss in der unsichtbaren Welt reich werden. Ich sage dir ein paar Wahrheiten, die vielleicht andere nicht predigen, gar keine Ahnung darüber haben. So, aber ich bin auch also ein wenig mystisch veranlagt, auch als Prediger. Also ich bringe Dogmatik und Mystik zusammen auf einen Nenner. Das ist also, was ich glaube und was ich tue und wie ich lebe. So, der Apostel Paulus war auch Dogmatiker, knallharter Lehrer, sagte so und so, es steht geschrieben. Aber auch Mystiker, war entzückt und entrückt bis im dritten Himmel und sah unaussprechliche Dinge. Also das ist so eine Mischung von mir. So, und ich möchte dir einfach sagen, du musst in der unsichtbaren Welt ein Millionär sein, ein Reicher. Mein Vater hat Brot die Fülle. Also dein Leben muss im Himmel sich abspielen, nicht hier. Und das, was du drüben bist, dein unsichtbarer Reichtum, wirkt sich hier auf dieser Erde aus. Wer und was bist du drüben im Himmel? Deutschland ist eines der reichsten Länder und doch arm. Wenn du anguckst, so viele Arme unter uns. Weißt du, irgendwas macht die politische Kaste verkehrt hier in unserem Land. Es ist ein Endzeitzeichen dieser Finanzkrise und die Welt steckt in einer gewaltigen Versorgungskrise. Nicht nur Energiekrise, sondern Versorgungskrise. Was du hier erlebst, das ist von langer Hand vorbereitet, diese ganze Finanzkrisen, deine Enteignung und die Entwertung deiner Finanzen, also die Auflösung der Selbstversorgung, dass du, ja, Zahnarzt kannst nicht mehr bezahlen, bald kannst du keinen Ohrenarzt bezahlen, bald kannst du keinen Orthopäden mehr bezahlen, verstehst du, das muss alles selber dann zahlen. Am Schluss, ja, weißt du, das wird immer gestrichen, die ganze Versorgung, am Schluss kriegst du nicht mal eine Rente. Da musst du sogar noch arbeiten, bis du tot umfällst. Die Zerstörung des Wohlstandes, das ist alles von langer Hand vorbereitet. Armut ist ein Endzeitzeichen. Ein Endzeitzeichen. Armut ist ein Endzeitzeichen. Jesus hat gesagt, Arme werdet ihr immer bei euch haben. Aber Armut, der Boden wird immer weniger, Geld immer weniger wert und so weiter, ist eine totale Entwertung. Jobsterben ist auch von langer Hand vorbereitet. Was mit diesen Hartz-IV-Leuten passiert, das ist Teufelszeug. Das hat nichts mit irgendwelcher soziale Gerechtigkeit, sondern soziale Ungerechtigkeit ist das. Leute werden systematisch versklavt, die Billiglöhne werden da gefördert oder Mindestlohn, vergiss doch einen Mindestlohn, verstehst du, jeder Arbeit ist seines Lohnes wert, steht in meiner Bibel, von wegen Mindestlöhne. Deine Verarmung ist also geplant vom Teufel und letzten Endes von der Politik ausgeführt. Die ganze Zerstörung der Gesundheit von langer Hand vorbereiten. Wenn ich dran denke an diesen Opel-Flop, weißt du, nur Dumme glauben, das ist Kampf. Nein, das ist alles von langer Hand vorbereitet, diese ganze Staatsverschuldung. Wenn heute ein Baby geboren wird, bevor es den ersten Schrei macht, hat es schon 20.000 Euro Schulden bei uns in Deutschland. Jedes Baby, mindestens. So, die ganze politischen Gegenmaßnahmen, das ist nichts anderes wie Defizitkosmetik, Augenwischerei und eine fromme Schönfärberei, von welcher Partei auch immer. So, alles von langer Hand vorbereitet. Und das ist der Teufel. Für mich steht hinter der ganzen Finanzkrisen und Defizite und alles Satan dahinter. Und natürlich das Finanzamt, das sind die Krankenkassen, die dann alles abscheffeln. Aber alles andere sind nur Institutionen. Am Leid der Menschen wird kassiert und verdient. Und zwar nicht schlecht. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Auch was finanziell anbelangt. Auch das. Auch wenn es ums Geld geht. Gott hat die Antwort auf deine Finanzprobleme und die Probleme seiner Kinder. Und Gott sagt, ich will dich versorgen. In Angesicht deiner Feinde will ich den Tisch decken. Psalm 23, entweder ist das wahr oder nicht. Du solltest das erleben. Im Angesicht meiner Widersacher, dieser Hans ist da mit der langen Hand. Also die können da, wie kommt er da durch? Als ich mal Steuererklärung machte und so weiter, da kam der Finanzbeamte bei mir extra nach Hause als junger Pastor, habe nicht viel verdient. Da sagte ich, und da kam im Gottesdienst und er sagte, ich möchte wissen, wovon Sie leben. Was Sie verdienen, davon kann kein Mensch leben. Wovon leben Sie denn eigentlich? Dann habe ich gesagt, wissen Sie, wir dienen Gott, ich diene Gott, ich rechne nicht. Ich diene Gott, Gott versorgt mich und der Bruder, wir haben Gärtner in der Gemeinde oder Bauern, die bringen mir Naturalien, dann kriege ich mal das und wenn es mal nicht geht, dann fasten wir halt einfach. Und weißt du, was dann geworden ist? Der ist Christ geworden, hat sogar sein Finanzamt, sagt er, das ist ein Leben, das interessiert mich. Und hat sein Finanzamt als Beamter seinen Dienst quittiert und ist auf die Bibelschule gegangen und dient jetzt irgendwo in einer Gemeinde jetzt in Deutschland. Aber das war der Auslöser, ich möchte sehen, wie Sie das machen. Ich habe eine Gemeinde übernommen, die hat Schulden gehabt, die konnte ihre Miete nicht bezahlen und geschweige denn, dass sie mir ein Gehalt hätten zahlen können. Aber ich habe gesagt, im Glauben, mit Gottes Hilfe, ich vertraue dem Herrn. Und Gott hat zu mir gesagt, ich sah den Gerechten nicht nach Brot betteln. Das ist meine Philosophie. Ich sah den Gerechten nicht nach Brot betteln. Ich habe in meinem Leben in den letzten 44 Jahren nicht nach Brot gebettelt. Ich habe immer genug gehabt. Gott hat mich durchgetragen. Gott ist ein Vater seiner Kinder. Und er weiß, was du, was ich, was wir brauchen. Wir müssen ihm nur vertrauen können. Aber das will gelernt werden. Und zwar in kleinen Stücken. Was ich dir sage, es sind Weisheiten, die Gott mir geschenkt hat und wir brauchen die göttliche Weisheit. Gott gibt seinen Kindern, was er braucht. Er will, dass du nicht nach Geld und nach Brot bettelst. Das ist nicht der Wille Gottes. Du solltest Gott sagen oder niemand. Es geht niemand an, was dir fehlt. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles bedürft. In dem Augenblick, wo du Rundschreiben verschickst, und sagst, Geschwister, wir brauchen Geld, wir können die Miete nicht bezahlen. Oder, Geschwister, wir müssen das und das. Nein, wir sollten Gott sagen und der soll es den Leuten sagen. Und das passiert dann, das ist richtige Geistesleitung. Und Gott gibt all das, was du brauchst und was du nicht brauchst, gibt er dir nicht. So, nur damit wir uns hier verstehen. Okay, ein paar Offenbarungen, wie du Segen erreichen kannst, wie du deine Finanzprobleme in den Griff bekommst. Und ich möchte dir ein paar Offenbarungen geben, damit du so auf dieser Segenswelle weiter schwimmen kannst und dem Teufel das Handwerk legst. Der mit dieser langen Hand da, diesen ganzen Politikern, Finanzbeamten und Banken und Bänken und so weiter. Christen brauchen die Bank nicht. Die Bank braucht uns, aber nicht wir die Bank. So, das sollte unsere Philosophie sein. Denn in der Bibel heißt es, wenn ich dann aufmerksam lese, nicht, dass du leihst, sondern du sollst denen leihen. Du sollst denen leihen. Das ist die biblische Philosophie und diese biblische Art und Weise. Und das Finanzsystem ist ein jüdischer Fluch. Josef war der Erste, der Leute verkauft, versklavt hat, der Ägypter. Ja, ihr kriegt Brot, aber ihr müsst euer Grundstück verkaufen. Josef war der Erste, der das Zinssystem und Steuersystem und vor allem dieses Leibeigenschaft eingeführt hat. Josef in Ägypten. Das ist natürlich die Sünde des Judentums. Also das geht weit zurück und der Herr wird dieses Problem lösen, nachdem Gott dieses jüdische Problem in der Welt gelöst hat. Wird lösen, aber es ist ein Fluch, das über diese Welt gegangen ist und du siehst, wer da drin ist. Den Juden hat man zugestanden, sie dürfen keinen Acker haben, sie dürfen das nicht haben, aber sie dürfen in der Finanzwelt mitwischen. So, das ist ein typisch jüdisches Problem, angefangen bei Josef in Ägypten, da war Christus noch nicht da, das liegt also 3.000-4.000 Jahre zurück. Und da war eine Sünde, dass die Brüder ihren Bruder nach Ägypten verkauft haben. Finanzprobleme kommen, wenn wir den Bruder oder die Schwester verkaufen, verraten oder was wir auch immer machen. So, ich will an die Wurzelprobleme behandeln. Und ich möchte ein Thema anschneiden. Wo fangen unsere Probleme an? Beim Bruder und Schwester. Da fangen die Probleme an. So wie du zu deinem Bruder und zu deiner Schwester stehst. Ein Bibelwort, das der Herr Jesus gesagt hat, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Mit welchem Maß ihr messt, mit dem Maß werdet ihr gemessen. Ich will dir ein Problem mal, oder ich will dir aus meinem persönlichen Leben sagen. Ich habe mal eine Schwester in der Gemeinde gehabt, ganz am Anfang meines Lebens, wo Gott mich korrigiert und gelehrt hat. die kam immer so am Ende des Monats. Sie hat beim Otto, beim Neckermann, bei Quelle, überall nur ständig bestellt, bestellt, bestellt und auf Raten zurückgezahlt. So, und dann kam sie, Bruder, mal tut das, könnten wir nicht zusammen beten? Ich kann die Rate nicht bezahlen. Okay, habe ich einmal getan. Aber das war permanent, jeden Monat, dass ich gesagt habe, ich habe es nicht gesagt, aber in meinem Herzen gesagt habe, Mensch, liebe Schwester, bestell doch nicht so viel auf Raten. Bezahl zuerst einmal und kauf dir die Sachen erst, wenn du bezahlen kannst. Und genau das ist der Trick des Teufels, Kredit. Kredit, das ist das, was Josef in Ägypten, was die ganze westliche Wirtschaft und so weiter macht. Früher in der DDR, das war fantastisch, du konntest deinen Trabi erst kaufen, wenn du das Geld hattest und wenn du 18 Jahre alt warst. Und durftest heiraten erst, wenn du das Geld beieinander hattest und so weiter. Weißt du, die Leute hatten keine Schulden. Aber das ist ein westliches kapitalistisches Problem. Kredit, Darlehen, Hypotheke oder Kreditkarten. Kreditkarten. Das erste, wenn du Schulden hast, gib deine Visa und deine Kreditkarte ab und dann wirst du ganz schnell von deinen Schulden runterkommen. Aber diese liebe Schwester kam, puh, mal du das betest. Ich habe gebetet, aber dann habe ich gedacht, Mensch, dumme Gans. Kauf doch nicht auf Raten. Verschulde dich doch nicht, verstehst du? Und ich habe etwas gemacht, ich habe die Schwester gerichtet. Nur in meine Gedanken, gar nicht offiziell. Nur so gedacht. Und weißt du, was dann passiert? Komme ich selbst in große Schulden. Komme ich selbst in große Schwierigkeiten. Und das war für mich meine erste Lektion. Wie bewältige ich meine Finanzen? Richte niemand, der in Schulden ist. Du weißt gar nicht, wie der reingekommen ist, warum der reingekommen ist. Und zwar, das geht dich nichts an. Aber hier fängt es so das Problem, Finanzproblem an. Du richtest jemanden und Gott zeigt dir, hör mal, jetzt siehst du, wie das geht. Da kannst du nicht bezahlen. Der muss Offenbarungseid leisten, der muss bankrott gehen oder so, und manchmal wegen Kleinigkeiten. So, wie du gedacht hast, genau mit dem Maß, mit dem du anderen gemessen hast. Du solltest heute Abend fragen, wenn du Probleme hast, finanzielle Probleme, habe ich irgendwo irgendjemand so gerichtet, es fällt mir jemand ein, und es wird dir einfallen, wenn du es gerichtet hast. Gott wird es dir zeigen. Gott erlaubt, dass du dann ähnliche Situationen durchmachst, und diese gleichen Schwierigkeiten hast, dass du nicht mehr weißt, was du den Kindern auf den Tisch setzen sollst. Und weißt du, ungerecht, jemand ungerecht richten, weil du die Situation nicht verstehst, aus welchen Gründen auch immer. Und du richtest ungerecht. Und wir haben diesen ungerechten Richter in der Bibel. Das hängt auch die Geschichte, das ist ein Thema für sich selbst. Ungerecht meine ich, du bist dafür nicht zuständig. Du bist nicht zuständig, für, dass dir das dauernd auf Raten kauft. Du bist nicht zuständig. Du bist nicht ihr Richter. Werde ich zum Richter gesetzt? So, und weitere konkrete Gründe für finanzielle Schwierigkeiten. Generationsflüche. Deine Vorfahren, vielleicht haben die gerichtet. Jemand berichtet. Guck mal, wie die Frau, die was weiß ich, in der Verwandtschaft, meistens ist es ein Familienclan und so weiter, wie die verstehen, haben keine Ahnung von Wirtschaften und so weiter. Und diesen Fluch erbst du bis ins dritte, vierte Glied, trägst ihre Hypothek ab, geistig, ihre Schulden. Und du weißt aus deiner Familiengeschichte, da war doch was und so weiter, wie die da sich verschuldet haben. Man hat über sie geredet und dann kam deine Familie in diese Schuldenfalle. Weißt du, das sind Fallen alles, diese Schulden sind alles Fallen. Die der Teufel dich so ganz raffiniert, so unterjubelt, mit Speck fängt der Mäuse und so weiter. Hast du es gesehen? Und wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, drei Finger zeigen auf dich zurück. Und das geht drei Generationen. Du leidest an den Ungerechtigkeiten deiner Vorfahren, an ihren Fehlern, das sie gemacht haben. In der Bibel heißt es, Gott wird heimsuchen die Sünden ihrer Väter, nicht okkultes Zeug. Vergiss den ganzen Schmarrn mit okkultem Zeug, sondern die Sünden deiner Vorfahren bis ins dritte und vierte Glied. Und eine der Sünden ist, du sollst nicht richten. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Niemand verdächtigen. So, Generationsflüche. Dann das nächste. Vielleicht ist da ein Fehler. Ich möchte nun mal nur die Fehler aufzeigen. Was könnte es sein? Warum bin ich in diese Klemme hineingeraten, diesem Engpass, Versorgungsengpass? 5. Mose 5, Vers 16, Ehre Vater und Mutter, damit du gut lebst, lange lebst, gesegnet bist und so weiter, damit es dir gut geht. Du verlängerst oder verkürzt dein Leben, verbesserst oder verschlechterst dein Leben, wie du zu deinem Vater, deiner Mutter stehst. Oder sind das diese Familiengeschichten? Der Alte. Verstehst, haben deine Vorfahren ihre Eltern geehrt? Und wenn die ihre Eltern nicht geehrt haben, dann wirst du auch nicht ehren, deine Eltern. Und in der Bibel heißt es, wer seine Mutter schlägt, der ist eigentlich ein Todeskandidat. Also, wie viele Sünden sind da schon begangen worden? Wenn deine Eltern ihren Eltern nicht gehorcht haben, warum musst du dann deinen Eltern gehorchen und sie ehren? Und wenn es denen schlecht ging, hast du mit übernommen diese Hypothek. Wie ging es deiner Familie? Schau deine Familie an. Zuerst einmal ist es wichtig, dass du dich mit deiner Familie beschäftigst, bevor du mit deinem finanziellen Groß beschäftigst. Wo kommst du her? Was ist der Hintergrund? Wer Vater und Mutter nicht ehrt, der wird auch nicht geehrt. Dem geht's auch nicht gut. Der wird auch nicht gesegnet. Und dem kann, sogar dessen Kindern geht es nicht gut. Also, deine Eltern konnten vielleicht dich nicht segnen, sondern sie haben gar nichts dir gegeben oder höchstens Fluch doch weitergegeben. Gott segnet den Gerechten, steht in meiner Bibel. Gott segnet den Gerechten. Den, der mit seinem Wort übereinstimmt. Also Ehre Vater und Mutter, das ist eines der Gebote, das einzige Gebot, was Verheißung hat. Also stimm mit dem Wort Gottes überein. Ich werde bei Sprüche, also ich habe so Bibelarbeit über Sprüche gemacht, also Sprüche in der Bibel. Sprüche 15, Vers 6, da heißt es, Reichtum und Vermögen kommt in das Haus des Gerechten. Reichtum und Vermögen kommt in das Haus des Gerechten. Sprüche 15, Vers 6. Aber auch Probleme kommen auch, wenn du ungerecht bist. Und deshalb, wenn du auf jemanden mit dem Finger zeigst, in der Bibel heißt es, zeig auf niemand mit dem Finger. Das ist das Fasten, das Gott will. Dass wir aufhören, auf irgendjemanden mit dem Finger zu zeigen, irgendjemanden verdammen und verurteilen, denn das fällt alles auf uns zurück. Also Schulden hat nichts mit Kontoüberziehung, sondern Schulden hat zuerst einmal Überzug in der unsichtbaren Welt. Dass du dort dich versündigt hast, ungerecht jemanden behandelt hast. So, aber das Problem der Gottlosen ist, dass sie Verluste über Verluste haben. Also Sprüche 15, Vers 6. Wenn du von Gott gesegnet werden willst, musst du wirklich gerecht werden zuerst einmal. Ich meine nicht scheinheilig, gerecht. Andere gerecht behandeln, so wie du behandelt werden möchtest. Aufhören, andere zu verdammen. Aufhören, auf andere neidisch und eifersüchtig zu sein. Er hat mehr. Gönn's doch ihm, sag's, ja, danke, Herr, segne. Und so weiter. Du darfst nicht negativ über die denken und reden, die mehr haben oder weniger haben. Das ist eines der Grundübel. Und es fällt alles auf dich zurück, sogar zehnfach. Es fällt auf dich alles zurück, was du anderen wünschst an Negativen, das fällt auf dich zurück. Pass auf. Sprüche 11, Vers 18. Der Böse verdient trügerisch seine Löhne, aber wer Gerechtigkeit sieht, der wird wahre Belohnung bekommen. Also das Wort Gerechtigkeit ist so groß in den Sprüchen. Also Reichtum und Gerechtigkeit. Wir sollen also für Gerechtigkeit sorgen. Also Sprüche 11, Vers 18. Der Böse verdient trügerischen Lohn, also immer auf Betrug. Immer wieder reinlegen, die Schwachheit auszunutzen, die Schwäche des anderen auszunutzen, seine Not auszunutzen womöglich. In Hiob Kapitel 15, Vers 25 bis 29, nur komprimiert. Hiob 15, 25 bis 26. Wer seine Hand gegen Gott ausstreckt, pass auf, wer seine Hand gegen Gott ausstreckt und sich arrogant benimmt, ist eine andere moderne Übersetzung gegen den Allmächtigen, er wird nicht reich werden. Also wer seine Hand gegen Gott ausstreckt, noch wird sein Vermögen ihn ertragen und sein Korn wird sich nicht bücken bis zur Erde, also er wird nicht genug ernten. Wer sich also an Gott vergreift, wer seine Hand gegen Gott ausstreckt, wir sollen mit emporgehobener Hand beten, aber unsere Hand gegen Gott ausstrecken, was heißt das? Wer sich an Gott vergreift, wird arm. Wer Gott bestiehlt, auf Deutsch. Ich denke nur Gehasi, dieser Gehasi, diese Heilung vom Naaman, der Gehasi, kannst 2. Könige 4 die Geschichte lesen, der wird geheilt, dieser Naaman, und der Prophet war so großzügig, gesagt, ach, ich will von deinem Silber und von deinen Kleidern und von den Geschenken, was du hast, gar nicht haben, nimm's mit. Und dann denkt der Mensch, guck mal, ich sollte was kriegen. Und er rennt dem nach und sagt, also, ich brauche Silber, brauche ein bisschen Gold noch und ein paar Klamotten. Und holt, und dann irgendwann sagt, ja, eigentlich alles, warum hat er mir nicht das nicht gesagt? Also der Prophet hat es nicht genommen, aber der Gehasi, der hat es an sich gerissen. Und die Bibel sagt, und Aussatz wird vor seinem Haus ewig nicht weichen. Der ist aussätzig geworden. Der Fluch, den der eine losgeworden ist, ist auf dem Gehasi gekommen, weil er sich an Gott vergriffen hat. Gott wollte von diesem Heiden nichts haben. Elia wollte es nicht haben. Er sagte, bitte nimm es mit, ich brauche es nicht. Und er wurde aussätzig, er hat sich an Gott vergriffen. Also es hat Gott gehört, es war unter Gottes Schutz. Gott sagt, nein, das will ich nicht, und hat etwas genommen. Wer etwas nimmt, was Gott geweiht ist, der vergreift sich an Gott. Der Zehnte gehört auch dazu. Der vergreift sich an Gott. Oder was ganz schlimm ist, wo viele Leute sündigen. Es geht mir jetzt nicht um Zehnten, nachher vielleicht komme ich noch um Zehnten kurz zu sprechen, aber Zehnte ist eine Bagatellsache für mich in der Bibel. Das ist berechenbar, das ist nachvollziehbar, aber gibt es noch andere Sachen, die nicht so berechenbar sind und die viel schlimmer wirken und sich negativ auf unsere Finanzen auswirken. Psalm 50, Vers 14, bezahl dem Herrn dein Gelübde. Bezahl dem Herrn dein Gelübde. Weißt du, was hast du schon alles dem lieben Gott versprochen? Geht auf keine Kuhhaut. Was hast du ihm alles schon versprochen? Herr, wenn du mich segnest, wenn du mir hilfst, wenn du mich heilst, wenn du mir, und so weiter. Psalm 50, Vers 14. Bezahl dem Herrn dein Gelübde. Gelübde ist ein Fallstrick. Du sollst nicht schnell Gelübde machen. Lieber versprichst du gar nichts. Sprüche 20, Vers 25. Unbedachte Gelübde sind ein Fallstrick. Oh, der Herr, ich weih mein Kind dir. Verstehst du? Und jetzt, nein. Hast nicht Gott geweiht und willst du alles haben. Oder du hast also etwas Gott geweiht und jetzt, weißt du, der Nächste, der um die Ecke kommt, wird dem Herrn geweiht. Und weißt du, was dann passiert? Kommt deine eigene Tochter. Und jetzt muss er seine eigene Tochter opfern. Und das war schwer, sich von einem Gelübde freizukaufen. Das ging ja nicht mehr. Also, wer um die Ecke kommt. Weißt du, so schnelle Gelübde. Pass auf mit den Gelübden. Was hast du alles Gott versprochen? Hast du auch bezahlt? Eingelöst. Gelübde müssen eingelöst werden. Und wenn du es nicht einlösen kannst, muss ich freikaufen. Und das ist nicht leicht und nicht billig. Mach dir Gedanken mit Gelübde. Also hier liegt das Problem. Du hast Gott zu viel versprochen. Und wenn du Gott das nicht gibst, der Teufel kassiert es. Ich werde nie vergessen, ich habe auch als junger Christ angefangen, einen Zehnten zu geben. Aber dann es fiel mir so schwer, den Zehnten zu geben. Weißt du, als Lehrling, ja, hast nicht viel verdient und hast Motorrad gehabt und Motorrad kostet viel Geld und dann wieder was Neues auf dem Markt gewesen, neue Verzierung oder irgendein Schutzblech und schon wieder Geld ausgegeben. Und also ich weiß es, das war furchtbar. Ich habe manchmal gedacht, hätte ich bloß dem lieben Gott nicht versprochen, dass ich den Zehnten zahle. Aber ich habe Gott versprochen und ich war bei meinem Gelübde. Und was passiert? Ich habe gesagt, nächsten Monat, Herr, ich zahle es und ich zahle es nach. Ich habe nicht nachgezahlt. Und weißt du, der Teufel hat vierfach von mir geholt. Habe ich Unfall gehabt, Hose kaputt, Motorrad kaputt und so etwas. Vierfach habe ich bezahlt von dem, was ich hätte zahlen können oder sollen oder was es gekostet hätte, wenn ich Gott den Zehnten gegeben hätte. Wenn du Gott versprichst, ich zahle den Zehnten und du zahlst es nicht, dann holt der Teufel auf andere Art und Weise und dann zahlst du drauf. Vierfach und mehrfach sogar. So, es ist so wichtig, dass du keine unnötigen Gelübde machst. Sagst, ich will es versuchen mit Gottes Hilfe. Und deshalb ist es, wir sollen nicht so großsprüchig sein. Denn in Jakobus sagt, wir sollen sagen, so Gott will und wir leben. So Gott will und wir leben. Das ist also eine prima Lösung, und kein Gelübde zu machen. So Gott will und wir leben. Aber nicht, Herr, ich mach das. Und dann kommt der Herr und sagt, was hast du denn vorhin gesagt? Du bindest dich mit deinem Wort. Tod und Leben liegt auf der Zunge. Deshalb, so Gott will und wir leben, werde ich dann probieren, das und das zu tun. Gott segnet Ehrlichkeit. Wohlstand, der durch Betrug erreicht wurde, wird immer verschwinden. Reichtum, Finanzen, Sprüche 13, Vers 11. Egal wie fleißig du nachher sammelst, es zerrinnt. Wohlstand, wenn du Kapital gesammelt hast, wie auch immer, und es ist nicht ehrlich gewesen, nicht aufrichtig gewesen, nicht unter, dass Gott hätte segnen können oder zugucken können oder in die Bücher schauen hätte können, wenn das so gewonnen worden ist, es zerrinnt, egal was du nachher erwirtschaftest und was du erreichst, Gott macht beim Betrug nicht mit, er geht immer den geraden Weg. In Sprüche 15, Vers 27, Gott segnet keine Schmiergelder. So. Er segnet keine Schmiergelder. Schmiergeld ist immer etwas Schmutziges. Nach der Bibel, Sprüche 15, 27. Es ist Bestechung, Arglist, Erschleichung von etwas, was dir gar nicht zusteht, so sich erkaufen. Gott segnet keine Schmiergelder. Auch die Wirtschaft. Warum unsere deutsche Wirtschaft nicht gesegnet ist, da ist so viel Schmiergeld gezahlt und wird gezahlt in der Industrie und wo auch immer. Das ist ein Zeichen von Charakterlosigkeit und Schamlosigkeit, Schmiergeld zahlen. Ein Zeichen von Unredlichkeit und Unehrlichkeit und unwürdig für ein Kind Gottes. So Sprüche 15, Vers 27. Du wirst gutes Leben leben, wenn du kein Schmiergeld annimmst. Nicht nur zahlen, sondern auch kein Schmiergeld annehmen. Also das gehört dazu. Du lässt dich nicht kaufen, bist nicht käuflich. Schmiergeld. Sprüche 10, Vers 2. Unrechtmäßig erworbene Gewinne sind keine gesegnete Gewinne. Unrechtsmäßig erworben, so irgendwie über Vorteilung, auch wenn dir im Augenblick das nützt, auf welche Art auch immer. Nur die Gerechtigkeit rettet dich vom Tod oder Hungertod. Und das sind die Ursachen für finanzielle Probleme, Leute. Also ungerecht verdientes Geld. Und dann jetzt ein paar praktische Sachen, charakterliche Sachen. Undiszipliniertheit, sich gehen lassen, Taubheit. Das bringt dich nach der Aussage der Bibel in Armut, auch Blindheit, sich nicht zeigen lassen. Oder Gott zeigt es dir, Gott redet dir. Weißt du, Gott mahnt, du hast schlechtes Gewissen, aber du bist nicht nach dem Herzen gegangen, auf der inneren Stimme. Und plötzlich hast du Sachen gemacht, gekauft oder Geschäfte gemacht, wo du so wusstest, du, meine innere Stimme sagt nein, mach mit denen kein Geschäft. Aber du hast dich eingelassen, darauf eingelassen, dann sitzt du nachher auf dem, dann hast du den schwarzen Peter und wirst nicht mehr los. Undiszipliniertheit. In Sprüche 13, Vers 18, Scham und Armut kommen über einen. Scham und Armut, also beides gehört zusammen, Armut und man schämt sich. Du schämst dich, weißt du, in Heilbronn, ich habe zeitlang mal gebetet, lieber Gott, schenk uns Millionäre in der Gemeinde. Und der hat mir ganz ein Dutzend Millionäre gehabt am Schluss. Und so weiter, das war furchtbar. Weißt du, die Gemeinde kam so in Verruf mit diesen Millionären. Einer von diesen Millionären in meiner Gemeinde, der hat Schürfrechte in Sierra Leone verkauft. Und etwa, ja, eine ganze Menge Heilbronner Geschäftsleute sind reingefallen für 30 Millionen D-Mark damals. Schürfrechte in Sierra Leone, der hat es gar nicht gegeben. Verstehst du? Und dann war so ein Skandal. Und es ging durch die Presse. Und glücklicherweise, wir haben diese Leute alle schon vorher vom Abendmahl und von der Gemeinde ausgeschlossen, die solche krumme Geschäfte gemacht haben. Weißt du, Millionäre. In der Bibel heißt es, jemand, der schnell reich werden will, fällt in schändliche Lüste. Ich weiß, wovon ich spreche. Schürfrechte in Sierra Leone. Verstehst du? Dann hat Dias gezeigt und Bilder gezeigt. Diese Leute haben gar nicht existiert. Und einfach betrogen, Betrug. Und es fliegt, früher oder später fliegt die Sache auf. Blindheit. Zu mir kommt einer, und weißt du, viele Leute sind blind und die wissen nicht, wie es läuft. Da kommt zu mir jemand in der Seelsorge in Heilbronn und sitzt mir so ganz scheinheilig und so, weißt du, so richtig, richtig wie ein Lamm fast. Sitzt da und ich sag, lasst uns, bevor wir sprechen, lasst uns anbeten. Ich möchte beten, dass Gott fragen. Ich kenne dich gar nicht. So, und ich falte die Hände und bete und zeig mir einen Gott. Und Gott gibt mir so einen blöden Satz. Sowas habe ich noch nie von Gott bekommen. Dann sage ich ihm, Entschuldigung, aber ich bekomme ein Wort von Gott und ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Sie werden leichter, also du wirst leichter vom Blitz getroffen, als du das 6 richtig im Lotto hast. Das habe ich gekriegt. Du wirst leichter vom Blitz getroffen, als dass du 6 richtige im Lotto hast. Du, der war bleich, ist aufgestanden und ist gegangen. Der wollte mit mir gar nicht mehr weiter reden, aber es war gut. Und ich konnte damit nichts anfangen. Wochen später lese ich in der Heilbronner Stimme, dass er sein ganzes Geld in Baden-Baden auf der Spielbank verspielt hat. Und sogar das Geld, das Haus von der Mutter und noch von Verwandten und so weiter. Er wird leichter, das war eine Warnung für ihn, er wird leichter vom Blitz getroffen, als dass er 6 richtig im Lotto hat. Viele Leute sind blind und lassen sich nichts sagen. Die wollen, dass ich bete und segne. Ja, Herr, lass mich gewinnen in Baden-Baden. Vergiss. Du wirst leichter vom Blitz getroffen, als dass du 6 richtig im Lotto hast. Das war für mich so eine Botschaft. So knallhart. Weißt du, viele Leute wollen keine Korrektur haben, nehme es nicht an, aber wenn er da ausgestiegen wäre, aufgehört hätte zu spielen, hätte vielleicht noch das eine und das andere retten können. Mangelnde Sorgfalt ist oft Ursache für finanzielle Probleme. Man passt nicht auf. Unordnung. Weißt du, wenn du Unordnung zu Hause in deinem Büro hast oder wo auch immer, ist ein Zeichen, dass du auch keinen Überblick über deine Finanzen hast. Ordnung, Gott ist ein Gott der Ordnung. Auch dann weißt du die Rechnungen und so weiter, wann was bezahlt, was fällig ist und was nicht fällig ist. Ordnung. Also mangelnde Sorgfalt. Sprüche 21, Vers 5. Der Fleißige erreicht Gewinn und Vorteile. Der Fleißige. Also der sorgfältig arbeitet, der genau arbeitet. Hastige Menschen haben immer Mangel. Also die immer schnell, immer dabei sind. Menschen, die immer hastig reagieren, hastig Entscheidungen treffen, sofort, ich steige ins nächste Flugzeug und fliege ab und mache die nächsten Geschäfte. Hastige Menschen geben Geld aus und hinterher weinen sie. Hastige Menschen, die kaufen alles zusammen und daher stapelt sich das. Oder hastige Menschen geben schnelle Versprechungen, die können sie nachher nicht halten. Ich spreche über deine Fresser, die dein Vermögen, dein Geld auffressen. Hast, einfach hastig, zu schnell. Du brauchst Schutz vor deinen Fressern. Denk drüber nach, Schutz. Gottes Kinder machen sich keine Sorgen, aber sie sind sorgfältig. Sie machen sich keine Sorgen, sie überlassen ihre Sorgen Gott, aber sie sind sehr sorgfältig, denn sie sind sie sind Verwalter Gottes. Sie passen gut auf, sind sensibel, aufmerksam, umsichtig, gewissenhaft, gründlich, pünktlich und zuverlässig. Und sie übernehmen sich nicht. Sie wissen, wo ihre Grenzen sind. Weißt du deine Grenzen, was du dir alles leisten kannst und nicht leisten kannst? Weitere Ursachen für finanzielle Probleme ist Dummheit. Sprüche 21, 20. In der Wohnung des Weisen ist Schatz und Öl, aber ein törichter Mensch vergeudet alles. In der Wohnung. Und jetzt pass auf, behalte das Wort Wohnung. Bei dir zu Hause, privat. Das, was privat ist, das ist, was Segen ausmacht. In der Wohnung des Weisen ist Schatz und Öl. Da hat er immer die Fülle, auch wenn er wenig hat, ist Schatz und Öl vorhanden. Der Kluge hält alles zusammen, der Törichte vergeudet alles. Der versteht nicht zu wirtschaften und zu verwalten, verschwendet alles. Also jetzt haben wir Geld, jetzt haben wir wieder so eine Rückzahlung oder Finanzausgleich oder was weiß ich bekommen. Jetzt kann man wieder was machen. Du solltest Gott fragen. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Frage Gott, bevor du dein Geld ausgibst. Und nicht nachher, Herr, segne, ich habe gar kein Geld mehr. Frage Gott. Bei deinen Finanzen. Es ist so wichtig. Du sollst nicht nur über dein Heil beten und über deine Sünden beten, deine Fehler beten, sondern auch über jeden Euro solltest du Gott fragen. Herr, und zweimal umdrehen und fragen, Herr, ist es nötig? Muss das sein? Der Törichte verschwendet alles, missbraucht seine Gaben, sein Geld, sein Besitz. Was ruiniert dich finanziell? Torheit war es hier. Das nächste, Stolz. Das macht dich kaputt. Das macht dich kaputt. Stolz. Sprüche 22, Vers 4 und Vers 8. Der Lohn der Demut ist der Reichtum. Der Lohn der Demut ist der Reichtum. Lieber ein kleines Auto, lieber im Hinterhof, lieber eine Etage weniger, lieber und so weiter, lieber aus dem letzten Jahrhundert was. Der Lohn der Demut ist der Reichtum. Umgekehrt. Der Lohn des Stolzes ist sein Untergang. Ist Ehre und gutes Leben, also der Lohn der Demut. Vers 8, der Stecken des Übermütigen versagt. Also der Stecken, also immer das Treiben das und so weiter. Ich muss das auch, guck mal, die haben jetzt auch wieder einen neuen Wagen gekauft. Und jetzt sowieso Abwrackprämie und das Gleiche. Jetzt können wir auch eigentlich wieder ein neues Auto, wäre auch fällig. Du musst nicht alles mitmachen, was die Gesellschaft mitmacht. Du musst nicht überall gewesen sein. Du musst nicht alles haben, was die anderen auch haben. Wir müssen, der Gerechte, der stimmt mit Gott überein und stimmt mit seiner Kasse überein, mit seinen Einnahmen und Ausgaben und so weiter. Der Gerechte stimmt mit seinem Leben nicht nur im Glauben, sondern auf allen Bereichen seines Lebens. Da ist Übereinstimmung. So, der Demut, der Weg des Demütigen. Gott schenkt also dem Demütigen Gnade. Also das gilt auch Reichtum. Und der Stolze, der kommt auf keinen grünen Zweig. Der kann hetzen und treiben, so viel er will. Ich habe in Heilbronn eine liebe Schwester gehabt. Guck mal, die haben wieder ein neues Auto. Und wir fahren immer noch den alten Schlitten. Und weißt du, sie hat ihren Mann so weit getrieben, dass er Herzinfarkt hatte. Der hat sogar nochmals bei zwei Firmen war er beschäftigt. Also der hat so gehetzt und der arme Kerl konnte kaum mehr schnaufen und hat Herzinfarkt gehabt. Dann hat sie gar nichts mehr gehabt am Schluss, verstehst du? Also immer, du musst nicht haben, was die anderen haben. Du musst aufhören, dich mit anderen zu vergleichen, dich mit anderen zu messen. Du bist ein Original und du hast das, was du hast, was Gott dir gegeben hat. Ein anderes Problem und andere Probleme noch, die dich ruinieren. Also ich bin noch nicht bei der Lösung. Ich bin immer noch beim Aufzeichnen, was dich kaputt macht und dich auffrisst, diese Fresser. Nachgiebigkeit und Vernachlässigung der Prioritäten macht dich arm. Die Nachgiebigkeit und Vernachlässigung der Prioritäten in deinem Leben macht dich arm. Sprüche 23, Vers 4 bis 5. Falsche Ziele, falsche Prioritäten machen dich arm. Entweder haben die Leute zu viele Ziele oder gar keine. Deshalb, was ist deine Priorität? Der Blinde strebt nur noch nach Reichtum. Also diese Blindheit lässt uns verarmen, wenn wir falsche Prioritäten haben. Wer nur für seinen Bauch lebt, wird arm. Also nur essen, gute Tage sehen. Sprüche 23, 21, Vers 21. Trinker, Schlemmer und Schläfer werden arm. Also Trinker, Schlemmer und Schläfer. Drei Arten von Leuten. Da muss ich bekehren. Du musst aufhören, ein Trinker zu werden, aufhören, ein Schlemmer zu werden und aufhören, ein Schläfer zu werden. Sprüche 23, 21. Wer nur, nichts gegen gutes Essen, aber wer nur noch fürs Essen lebt und schlafen und schlemmen und trinken, wird arm. Genusssucht macht viele zum Bettler. Genusssucht. Wir treiben immer noch Ursachenforschung heute für finanzielle Probleme. Was sind die finanziellen Probleme? Also Trinker, Schlemmer und Säufer oder Schläfer. Die Bibel sagt ganz klipp und klar, woran es liegt. Sprüche 24, Vers 34. Wenn man zu viel schläft. Wenn man zu viel schläft, Leute. Du solltest 8 Stunden schlafen und wenn du mehr als 8 Stunden schläfst, sündigst du. Der Schläfer. Die Bibel spricht so viel über Schläfer. Da stehst du immer schlafen, ausruhen, sich entspannen. Leute, das sagt die Bibel. Das ist genauso schlimm wie saufen und fressen. Schläfer. Also du wirst arm, wenn du schläfst. Und zwar auch geistlich, nicht aufpasst. Sprüche 20, Vers 13. Wenn man zu viel träumt, wird man arm. Weißt du, nur träumen. Also eine Vision. Ich bin ein Erfinder. Was? Bei den meisten hat es so angefangen, wir erfinden was, wir machen was und so weiter. Und das wird so ein schönes Leben. Mein Vater hat so einen Witz gehabt. Johannes, macht nicht diese Dummheit, sei ein Realist. Und hat mir eine Geschichte erzählt, das werde ich mir nie vergessen. Da hat er einen Hasen gefangen, wilden Hasen. Und dann diesen Hasen züchtet man und zieht man, verkauft man, kauft man dann mehrere neue junge Hasen und man macht einen ganzen Hasenstall auf und so weiter und dann hält immer den Hasen, diesen wilden Hasen fest in der Hand und dann verkauft man die anderen Hasen und kauft man sie in Ferkel und dann verkauft man diesen Ferkel und so weiter und man steigert sich immer mehr und dann sagt der Bauer, ach, wird das ein Leben sein und der Hase war weg. Träumer, das sind Träumer. Lieber ein Spatz in der Hand, also Taube auf dem Dach. Was hast du in, weißt du, hör auf zu träumen. Sei ein Realist. Das, was du hast 10 Euro und mach mit den 10 Euro was. Schläfer werden arm. Das heißt, halte deine Augen offen und du wirst Brot genug haben. Gehe mit offenen Augen durchs Leben. Das heißt also auch, kein Schläfer zu sein. Hab offene Augen. Finde eine Nische. Wenn du ein Geschäftsmann bist, finde eine Nische, wo du dich einbringen kannst, wo du dich vermarkten kannst. Sprüche 28, Vers 19, wir sind immer noch bei Sprüche, da steht so viel. Also wenn du finanzielle Probleme hast, lies die Sprüche. Betend und sag, das bin ich. Also das, wo du Korrekturen brauchst. Nichtigen Dingen nachzugehen macht arm. Bebaue dein Feld und du wirst Brot in Fülle haben. Nichtigen Dingen. Und was sind so nichtige Dinge? Philosophische Sachen, so religiöse Sachen. Also du musst nicht auf alle Konferenzen gewesen sein und du musst nicht an allen Evangelisationen teilgenommen haben. Und du musst also nichtige Dinge. Was sind nichtige Dinge? Hobbys. Die kosten sehr viel Geld. Und bei vielen geht das Geld für Hobbys drauf. Dresche nicht immer leeren Stroh oder hab nicht in deinem Leben nicht immer Leerlauf und beschäftige dich nicht mit Dingen, die nichts bringen. Finde schnell heraus, das bringt mir was, das bringt mir nichts. Also, in der Bibel steht schwarz auf weiß, mit nichtigen Dingen sich abzugeben, macht einen arm. Sprüche 10, Vers 4. Eine lässige Hand bringt Armut. Also eine faule Hand, träge Hand, lässige Hand. Nur die fleißige Hand, die werkelt und schuftet und macht und bewegt und die wird auch was bewegen und etwas erreichen und etwas, ja, zu etwas kommen. Was ist lässig? Eine lässige Hand bringt Armut. Gut, dass du fragst. Lässig, das ist sich viel Zeit lassen. Das ist lässig. So sich viel Zeit nehmen, aufschieben, verschieben. Des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Des Teufels ist sein liebstes Möbelstück. Sich viel erlauben, sich rausnehmen, arbeitsscheu, das ist lässig. Angst, schmutzige Hände zu bekommen, Trägheit, das ist also lässig. Die lässige Hand wird arm werden. Also sei nicht so schade, auch mal dreckige Arbeit zu machen und mal schmutzige Hände zu bekommen und sagen, gut, ich mach mal das so. Und ich gehe mal hier durch. Lässige Hand. Und was du machst, mach schnell. Ich habe gesagt, nicht hastig. Aber lass dir nicht da die Zeit nehmen, denn dein Leben ist viel wichtiger, als jetzt nur darum zu diskutieren und so weiter. Sprüche 28, 27. Kannst alles zu Hause nachlesen. Wer den Armen gibt, hat keinen Mangel. Eine andere Seite. Wer den Armen gibt, hat keinen Mangel. Das heißt, wer sich des Armen erbarmt und wer seine Augen vor den Armen verschließt, der wird verflucht. Also das ist jetzt ein anderer Aspekt noch ganz kurz zwischendurch. Also diese lässige Hand. Wer den Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Wer seine Augen vor ihnen verschließt, der wird verflucht. Armut ist ein Fluch, nach meiner Bibel. Wenn wir an den Armen vorbeigehen, wenn wir ihm helfen können, barmherziger Samariter, und nichts tun, werden wir verflucht. Und an wie vielen Nöten bist du vorbeigegangen, hast ignoriert und du wusstest, hier sollte ich helfen. Und du warst lässig. Später, aber es gab keine zweite Möglichkeit mehr. Wer also den Armen liegen lässt, wenn du dem Auftrag Gottes nicht nachkommst, und ich möchte sagen, Armen werdet ihr alle Zeit bei euch haben und ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Und wenn Gott es uns sagt, und Gott muss uns zeigen, wer ein Armer ist, die meisten wissen gar nicht, wer ein Armer ist, die denken, da der Bettler auf dem Leopoldplatz. Nein, das ist nicht ein Bettler. Ein Armer wird sich schämen seiner Armut. Der wird nicht sagen, ich bin arm, bitte hilf mir. Gott muss uns zeigen, wer ein Armer ist. Gott testet dich und Gott will dich segnen, aber er testet dich immer. Bist du bereit mit meinem Geld oder bist du in der Lage, mit meinem Geld umzugehen, das ich in deine Hände lege? Kannst du das? Du willst finanziell gesegnet werden und er klopft schon und du hast so mit Gott geredet und so mit Gott gesprochen und Gott hat dir so Frieden gegeben, ja, mein Kind, ich werde dich versorgen, ich werde dich durchtragen. Und da klingelt es bei dir an der Tür und da kommt ein Bettler. Der testet dich. Mir ist letzten Sonntag hier passiert. Weißt du, plötzlich könntest du mir. Und jemand, wo ich gar nicht gedacht hätte. Und so weiter, jemand in finanzielle Schwierigkeiten, wo er plötzlich hineingeraten ist. Und so weiter, du betest, Herr, segne mich, und dann steht schon ein Bettler. Weißt du, ganz schnell, wie reagiert, was mache ich? Ich kann Ja und Nein sagen, weil es liegt in meiner Macht, es ist mein Geld. Er wollte nur leihen, aber ich sage, nee, ich leihe niemand. Leihen tue ich nicht, das ist nicht biblisch, leihen tue ich nicht. Ich gib's oder ich gib's dir nicht. Und er hat gesagt, ich gib's dir, hier hast du's. Und Gott hat mich hinterher überaus reich gesegnet. Aber ich musste diese Probe, Feuerprobe bestehen. Hier im Gottesdienst, letzten Sonntag oder letzte Woche irgendwann. Gott testet. Weißt du, siehst du die Not? Reagierst du auf die Not? Wie reagierst du? Denn der Segen hängt sehr viel und sehr stark von deiner Reaktion dem anderen gegenüber. Natürlich müssen wir von Gott ganz klar wissen, wer und was so ein Armer ist, wer mich wirklich helfen soll. Weißt du, deshalb ist es so wichtig, einen wachen Geist zu haben. Verbunden zu sein mit dem Himmel. Denn deine Probleme, die werden im Himmel gelöst, nicht hier in Berlin und auf dieser Erde. In der unsichtbaren Welt. Du verstehst, Gott stellt plötzlich so jemanden geistlich Armen vor dir. Und der steht vor dir. So. Und Christen sollen sich nicht ausnützen lassen. Das ist auch ganz wichtig. Christen lassen sich nicht ausnützen. Du musst von Gott wissen, wem du was wie gibst. Das ist ganz arg wichtig. Das ist also weißt du, sonst wirst du ausgebeutet. Denn wir sind alle mitleidig. Wir denken, wir müssen Armen helfen. Nein, du musst genau wissen, wie du hilfst. Und dann hilfst du es effektiv. Und ein Armer wird Gott sagen. Und Gott sagt es dir, Johannes, das machst du. Und zwar sofort. Und das sofort. So, Sprüche 19, Vers 17. Wer einem Armen gegenüber gnädig ist, also wer einem Armen was gibt, der leiht Gott was. Und Gott wird ihm zurückzahlen. Also du kriegst nichts, weil du Gott nichts geliehen hast. Du wirst von Gott gesegnet werden. Und Gott belohnt uns hundertfältig. Wer also einem Armen gegenüber gnädig ist, wird und dem Armen was gibt, wird, der leiht Gott. Und Gott wird ihm zurückzahlen. Gott kann dir vielleicht heute nichts zurückzahlen. Deshalb hast du diese finanziellen Probleme, weil du nichts den Armen gegeben hast. Den wirklich Armen, von Gott ausgesehenen Armen. Was es auch immer heißt, das ist eine ganz, du musst eine ganz klare Definition haben. Weißt du, du musst herausfinden, wer ist ein Armer? Kein Thema jetzt für mich, also das kann ich später mal behandeln. Gott kann dir nichts auszahlen, weil du nichts geliehen hast. Und du wartest vergeblich auf deinen Zahltag. Herr, belohne mich, Herr, segne mich. Aber was hast du gegeben den Armen? Sprüche Kapitel 21, Vers 13. Wer sein Ohr dem Schrei der Armen verschließt, der zu Gott schreit, der betet. Weißt du musst den rausfinden, der betet. Das ist der Arme, der zum Herrn schreit. Der Bettler schreit zum Sozialamt oder zu, bitte eine Spende. Das ist kein Schreien, sondern dem Schrei des Armen, der Arme, der zu Gott schreit. Das ist was anderes, ist sehr ganz wichtig, dass du das weißt. Wer dem Schrei der Armen sich verschließt, dann wird Gott nicht erhören, wenn er schreit um Hilfe. Also, verstehst, wenn du andere Gebete nicht erhörst, kann Gott auch deine Gebete nicht erhören. Weißt du, vielleicht betet ein Mann Gottes, ein Pastor oder vielleicht ein Bruder, Schwester in der Gemeinde, oh Herr, ich weiß nicht die Woche, wie es weitergeht mit mir. Oder ich weiß nicht, wie das und das ist. Der betet mit Gott, schreit zu Gott. Aber weil du keinen Kontakt mit Gott hast, keine Verbindung mit Gott, keinen Heiligen Geist hast, hast du auch gar keine Leitung des Geistes. Wie sollst du es rauskriegen? Wenn du keine Geistesleitung hast, aber wenn du die Geistesleitung hast, dann sagt der Herr, guck mal, der braucht jetzt gerade 100 Euro, gib's ihm. Amen. Verstehst du? Weißt du, der schreit zu Gott. Und Gott muss uns sagen, guck mal, der ruft mich an. Matthäus, bitte hilf ihm. Der ruft mich an. Wie viele solche Gebetserhörungen hast du schon erhört? Schreien von Armen. Und du willst, dass Gott dir hilft. Zuerst musst du etwas tun, bevor Gott etwas tut in deinem Leben. Wo schreit denn der Arme? Ein wirklich Armer. Der schreit nicht auf der Straße. Da schämt er sich zu viel. Aber in der Gemeinde schreien viele Arme. Da ist die Not groß. Und wir verschließen unsere Hände und Taschen und Portemonnaies. Der schreit in der Kammer. Dort schreit der Arme. Und in der Bibel heißt es, rede mit Gott, rede nicht mit deinen Problemen überall mit den Leuten, sondern geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und der Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir öffentlich vergelten. In der Kammer wird geschrien. Ein wirklich Armer verschickt keine Bettelbriefe, ruft auch dich nicht an. Ein wirklich Armer, er redet mit dem Vater im Himmel. Und Gott sagt es dir, was der Arme braucht, wie viel er braucht und wie man ihm effektiv helfen kann. Wenn nicht ein Ohr am Ohr Gottes liegt. Da hilft mir das, vielleicht denke ich, das kann nicht so sein. Du musst also dein Ohr an Gottes Ohr legen und sagen, was schreit doch? Was klingt da in diesem Ohr Gottes? Wo ist da, wo einer schreit? Damit ich den Armen finde, den Schrei des Armen höre. Vielleicht winselt er nur. Weißt du, Gott sieht diesen Armen. Die Witwe in Sarepta. Weißt du, da gab es viele Witwen, aber Gott hat den Elia zu dieser Witwe geschickt. Weil die zu Gott gerufen hat und die letzte Mahlzeit zubereitete. So, finde den Armen, der neben Jesus steht oder zu Jesus ruft, auf den Knien vor Gott liegt und betet. Die wirklich Armen im Himmelreich. Die Seligpreisungen, Armen im Himmelreich. Das sind für Normalsterbliche unsichtbar, diese Armen. Die siehst du nicht. Die laufen auch nicht auf der Straße. Finde Die, denen das Himmelreich gehört, den Armen gehört das Himmelreich, aber die haben nichts. Finde solch einen Bruder, eine Schwester des Himmelreichs, ein Bürger des Himmelreichs, der hat nichts und bittet jetzt Gott um Hilfe. Ursachen für finanzielle Probleme, also dass man die Armen ignoriert. Wenn man wirklich reich und wohlhabend ist, sollte man noch ein paar Sachen meiden, damit man reich wird und Geld zusammenhält. Es ist so wichtig, die Bibel zeigt so viel, wie man das Geld zusammenhält, nicht nur wie man es bekommt, sondern wie man auch zusammenhält. Sprüche 21, 17. Wenn man Wein liebt, wenn man Salböl liebt, wenn man schöne Tage liebt, wird man arm. Also Salböl, schön sich rausputzt, Wein liebt, sich berauscht und so weiter, schöne Tage liebt, immer Sonntag, dann bekommt man keine Gunst Gottes. Also dein Geld, bitte leg es in gute Hände und lass Gott dein Geld verwalten. Nochmals zurück zu den Armen, Sprüche 14, 31. Wenn man die Arme unterdrückt, sie ausnützt und ausbeutet, den Armen nicht den Lohn gibt, dem Arbeiter nicht seinen Lohn gibt, denn jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wenn man den Arbeiter nicht seinen Lohn gibt, kann Gott dich auch nicht belohnen. Sprüche 14, 31. Wenn du vom gestohlenen Gut weiterlebst, das ist auch ein finanzielles Problem, was oder finanzielle Probleme verursacht. Sprüche 6, 31, vom gestohlenen Gut. Nicht nur als Kredit, sondern gestohlen, das gehört dir gar nicht. Wenn du das gestohlen hast, du musst siebenfach zurückgeben. Siebenfach, das kannst du gar nicht zurückzahlen. Sind wir mal 1.000 Euro gestohlen, du musst 7.000 zurückgeben. Sprüche 6, 31 steht, so steht es im Wort Gottes. Und es wiederholt sich. Das kannst du unmöglich siebenfach zurückzugeben, das kannst du nicht. Weißt du, es ist nur eine Möglichkeit, Herr, sieben ist Zahl auf Gott, Hinweis auf Gott, nur der Herr kann das dir vergeben. Hast du finanzielle Probleme, wenn du mit solchen Sachen lebst und nicht die Sache Gott abgibst, verschuldest du dich siebenfach, denn du vergreifst dich am fremden Gut, lebst vom fremden Gut, wirtschaftest am fremden Gut weiter. Und wir haben so viel Gestohlenes in unserer Gesellschaft. Den ganzen Banker gehört das meiste gar nicht. Die leben nur auf Kosten der armen Leute. Und wie viele Diebe laufen heutzutage herum? Wenn du gestohlen hast, du musst siebenfach zurückgeben. Kannst du das? Willst du das? Schaffst du das? In der Bibel heißt es, du sollst nicht begehren deines Nächsten, was weiß ich alles. Mann, Frau, Kind und so weiter. Und jetzt komme ich auf einen Punkt, wo viele sich verschuldet haben und aus ihren Finanzen nicht rauskommen. Sie haben jemanden Mann weggenommen oder jemanden die Frau weggenommen. Ausgespannt. Das ist Diebstahl. Du hast ein Glück zerstört, ein Leben zerstört. Und du wunderst dich, warum geht es mir schlecht? Und es geht dir schlecht. Und du verdienst nichts besser. Siebenfach geht es dir schlecht. Und wie komme ich aus dieser Sache heraus? Diebe, die müssen siebenfach zurückzahlen nach Sprüche 6,31. Schlimm. Du hast jemand beim Mobbing den Arbeitsplatz genommen. Oder jemand den Glauben genommen, jemand in Zweifel gestürzt, dass er seinen Gott abgesagt hat, was auch immer. In Sacharja Kapitel 5, Vers 4, Gott lässt in das Haus des Diebes den Fluch hineinrasen, so steht es in meiner Bibel. Sacharja 5, Vers 4, also wenn du sowas gestohlen hast, du wunderst dich, warum geht es mir so schlecht? Du hast eine Ehe gebrochen. Oder hast was anderes getan, das muss ja nicht unbedingt die Ehe sein, aber irgendwo was gestohlen. Ideelle Werte, materielle Werte, persönliche Werte. Dieser Fluch des Diebes dringt in dein Haus. Und ich sage dir eines auch noch, pass auf, wenn du dich mit solchen Leuten abgibst. Und da heißt es auch weiter, sogar dieser Fluch dringt auch in die Gemeinde rein, ins Haus Gottes. Also das ist nicht nur dass es in dein Haus reindringt, sondern auch ins Haus Gottes. Also wenn solche Leute in die Gemeinde kommen, die bringen einen Fluch über die Gemeinde. Und Gott sei Dank, wir haben etwas hier in der Gemeinde, was andere Gemeinden nicht haben. Wir haben hier keine Mitglieder. Also es belastet uns nicht. Wenn du kommst, du kannst gehen und so weiter. Weißt du, es belastet uns nicht. Wir predigen das Evangelium, wir lehren das Evangelium und wir lassen den Leuten, überlassen den Leuten selber eine Entscheidung zu treffen. Aber es ist in der Gemeinde, wenn Leute Glieder aufnehmen, ein Teil der Familie wird. Wenn du dich mit Verfluchten abgibst, wirst du auch verflucht. Jona auf der Flucht vor Gott, was ist gewesen, bringt das ganze Schiff in Not. Bringt das ganze Schiff. Deshalb pass auf, mit wem du dich abgibst. Mit Diebe ist gefährlich, sich abzugeben. Wer einen Dieb aufnimmt, der deckt einen Dieb. und kommt unter dem Fluch, wo ein Dieb auch steht. Stell dir mal vor, so ein Terrorist. Und das ganze Haus und die Gemeinde wird von diesem Fluch aufgefressen, samt Holz und Stein, so steht in meiner Bibel. Das ist, was einen auffrisst, ruiniert. Was hält den finanziellen Segen Gottes bei uns ab? Halte ich fest. Falsche Altäre oder Götzenaltäre und Götzendienst. Jeremia Kapitel 17, Vers 3. Wegen den Götzenaltären wird dein Vermögen und alle deine Schätze, sagt Gott hier zu Israel, gebe ich der Plünderung preis als Lohn für deine Sünden. Also wegen den Götzenaltären, die Israel damals gemacht hat, sind sie in eine Verbannung nach Babylon gegangen. Götzenaltäre. Hast du zu Hause so einen Götzen, das du pflegst? Das kann alles. Götze kann alles werden. Götze kann alles werden. Also etwas, wo du mehr Zeit verwendest als Gott. Dir wichtiger ist als Gott, ist Götze. Was den ersten Platz in deinem Leben einnimmt, ist Götze. Wir haben eine ganze Menge Götzendiener bei uns in Deutschland und auf der Welt überhaupt. Wir haben keine Fetische vielleicht und keine Masken, aber wir haben Götzendiener. Da stehst du da und ich denke nur das Fernsehen, eine Glotze, das neueste Fernsehmodell und so weiter. Und dann sitzt du da. Wie viel Zeit verbringst du vor diesem Götzen? Verbringst du auch so viel Zeit im Gebet vor Gott? In der Bibel lese, in Gemeinschaft mit dem Herrn, wie du vorm Fernseher verbringst, müssten eigentlich alle auf die Knie gehen und Buße tun. Und wir wundern uns, warum geht es uns finanziell so schlecht. So, weiter, was habe ich denn gelesen? Jeremia 17, Jeremia 20, Vers 5. Alles, was ich in die Hände eurer Feinde gebe, alles gebe ich, alles was ihr habt hier, was ihr erwirtschaftet, was ihr erreicht habt, gebe ich in die Hände der Feinde und sie werden das alles rauben und plündern und wegschleppen und nach Babel bringen, weil ihr den Götzen gedient habt. Du wunderst dich, warum das Finanzamt alles holt, warum die Banken alles holen, warum die Inflation alles holt, warum die Umstände alles auffressen. Gott gibt es Preis zur Plünderung, zum Rauben und zum Wegschleppen nach Babel, was es auch immer heißt. Götzendienst zahlt sich nicht aus, ruiniert uns. Nochmals zum Armen. Amos Kapitel 5, Vers 1. Wer Arme, Schwache, Hilflose bedrückt, macht sich arm. Wer Arme, Schwache und Hilflose bedrückt, macht sich arm. Er kommt um. Er kann seinen Erfolg nicht genießen, seine Arbeit nicht genießen, seinen Lohn nicht genießen. Ursachen für finanzielle Probleme. Noch eine Ursache, wer am Saatgut spart, spart an der Ernte. Wer am Saatgut spart. Also, ich habe eine ganze Menge von Problemen. Lukas sagt in Kapitel 6, Vers 38, gebt und es wird euch gegeben. Nach dem Maß, wie ihr messt, wird es euch gemessen. Also, positiv reden, positiv denken und dann geben. Und der Segen Gottes dann als Ausgleich von dem allem. Und Gott sorgte nachher nach 2. Korinther 8, Vers 15, dass du, obwohl du wenig hast, mehr als genug hast. Und Paulus zitiert hier in der Bibelstelle, weißt du, du kannst wenig sammeln und du hast immer noch genug. Und du kannst viel sammeln, du hast auch immer noch genug. Verstehst du also, Gott sorgt für den Ausgleich, das ist der Segen. Was raubt uns den Segen Gottes? Also noch ein paar Gedanken. Unsere Untreue zerstört die Basis für den Segen Gottes, unsere Untreue Gott gegenüber. Den Bund Gottes nicht gehalten, Versprechungen nicht eingelöst, das Gelübde, wovon ich sprach, sich mit fremden Göttern abgegeben, statt Gott. Stehst du mit Gott wirklich im Bund, eins mit dem Herrn, in Übereinstimmung? In 5. Mose 8, Vers 18, denkt vielmehr an den Herrn, eurem Gott. Er war es, der euch Kraft gab, Reichtum zu erwerben. Du siehst also immer wieder Reichtum, Wohlstand. Er war es, der euch Kraft gab, Reichtum zu erwerben, weil er seinen Bund schon von den Vätern her euch geschworen hat und es verwirklichen wollte, wie es heute steht. Gott hat es gewollt. Sprüche 8, 21, alle, die Gott lieben, und hier ist Weisheit gesagt oder angekündigt, alle, die Gott lieben, sie werden vom Reichtum überschüttet. Also nicht nur, dass du reich wirst, sondern du wirst überschüttet. Du sagst, ich sitze in der Schatztruhe. Alle, die Gott lieben, werden vom Reichtum überschüttet. Reichtum wird uns verliehen. Reichtum steht uns dann zur Verfügung. Du wirst also überschüttet, so wie vom Regen. Du bist pitschnass vom Segen, vom Reichtum und Wohlstand Gottes. Deine Kassen füllen sich. Kann Gott dir etwas leihen? Dir etwas anvertrauen? Dich zum Verwalter einsetzen von seinem Vermögen, von seinen Schätzen, von seinem Eigentum? Und wir sind hier auf dieser Welt nur Verwalter Gottes, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ich jemand etwas leihe, dann will ich es auch wieder zurückhaben. Mit Zinsen womöglich. So, das ist also das Normale in dieser Welt. Und Gott will uns als treue Haushalter finden, dass wir das, was er uns geliehen hat, wieder zurückgeben. Herr, ich habe noch 5 andere dazu gewonnen. Oder Herr, ich habe noch 3 andere dazu gewonnen. Verstehst du? Ich habe gewuchert mit meinen Funden und Talenten. Gott will, dass du mit Gewinn zurückbringst. Sprüche 13, 22. Der Gute hinterlässt seinen Enkeln das Erbe. Der Gute, also der Gnädige. Deine Enkel haben etwas von dir. Der Besitz des Sünders wird aber den Gerechten aufgespart. Also was der Sünder zusammenhortet, das ist aufgespart für dich, damit du nachher in der Ewigkeit was hast. Eigentlich, was die Gottlosen zusammenhorten, ist für dich aufgespart. Freu dich, musst dir gar keine großen Sorgen machen. Was verarmt uns noch? Dummes Reden ist die Ursache für Verarmung. Dummes Reden. Der Schwache spreche, ich bin stark. Der Arme spreche, ich bin reich. Dummes Reden macht dich arm. Wir können uns nicht leisten. Ich kann mir auch nichts leisten, überhaupt nichts. Was kann ich mir schon leisten? Wir können nicht uns leisten zu heiraten, wir können uns nicht leisten in Urlaub zu gehen, wir können uns nicht leisten eine Gemeinde zu bauen, wir können uns nicht leisten. Weißt du, das geht nicht oder das kann ich nicht oder das haben wir nicht. Ich kann keine Wohnung mehr leisten, ich kann keine Möbel mehr leisten, ich kann mir gar nichts leisten. Das ist dummes Geschwätz. Der Arme spreche, ich bin reich. Das ist das Wort Gottes, nicht Matthäus Erfindung oder von irgendjemand. Was du bekennst, das bekommst du auch. Was du bekennst, das bekommst du auch. Deine Zunge steuert und bestimmt dein Leben, auch deine Finanzen. Was du bekennst. In Sprüche 21, Vers 16. Man kann Schätze mit verlogener Zunge erwerben. Also, man kann Schätze mit verlogener Zunge erwerben. Das heißt, wenn ich das umdrehe, man kann auch mit einer ehrlichen Zunge Schätze erwerben. Mit einer liebenden Zunge, mit einer fröhlichen Zunge, mit einer positiven Zunge Schätze erwerben. Wenn der Verlorene schon mit seiner verlorenen Zunge Schätze erwerben kann, wie viel mehr der Gerechte, der Gottesfürchtige, der Gläubige, der Geisterfüllte. Ich will eine Wahrheit zeigen, was Gott mir gezeigt hat. Weißt du, wenn du Probleme hast und die finanzielle Probleme, das Wasser steht hier bis hier, kannst du halt nicht mehr in Deutsch spielen. Also ich kann manchmal, wo ich in manchen Situationen war, ich konnte nicht in Deutsch beten. Weißt du, was ich gemacht habe? In neuen Sprachen gebetet, in Zungen gebetet. Auch über Finanzen kannst du in Sprachen beten. Und weißt du, da betet der Heilige Geist aus dir. Und alles, was in Sprüche steht, das wird ans Licht gebracht und Gott redet. Und ich habe manchmal gesagt, Herr, ich sehe nicht mehr raus. Und immer, wenn ich nicht raussehe, dann fange ich an, in Sprachen zu beten. Und dann gehen die Fenster des Himmels auf. Also, wenn die verlogene Zunge schon Vermögen herbeischafft, wie viel mehr die neue Zunge, gesalbt vom Heiligen Geist. Und sie sprachen in neuen Zungen. Gold und Silber habe ich nicht, verstehst du? Das kann also diese gesegnete Zunge reden. Also du solltest also in Zungen reden, wenn du Probleme hast. Dann, weißt du, kannst sowieso nichts tun. Du kannst die Sache nicht verändern, aber Gott kann die Sache verändern. Sprüche 14, 23, leeres Geschwätz bringt nichts. Weißt du, wenn du betest ohne Inhalt, ohne Substanz, ohne Geist, es bringt nichts. Du brauchst also die Salbung für das Gebet, das du Gott vorträgst. Als der Elende rief, und ich denke, vielleicht diese Gebete der Armen, das Schrei der Armen ist, einfach, dass dies aus der Tiefste des Herzens zu Gott kommt. Und Gott hört, weil Gott übersetzt dann bei dir, und plötzlich kriegst du die Auslegung, und Gott schickt dich wohin. So, was die Fenster des Himmels öffnet, deine Großzügigkeit öffnet dir die Schleusen des Segens. Deine Kleinkariertheit schließt sie wieder. Deine Großzügigkeit, sei großzügig. Mit welchem Maß ihr messt, Mit dem Maß wird auch euch gemessen. Sprüche 22, 9. Wer großzügig ist, wer also ein gütiges Auge hat, der wird gesegnet. Bist du großzügig? Großzügig bist du zu dir selber, du willst großzügig sein, aber dass du großzügig behandelt wirst. Aber bist du großzügig zu anderen? Gönnst du dem? Wünschst du dem? Gibst du dem? Wer großzügig ist, der wird gesegnet, weil er dem Armen sein Brot gibt und Gott belohnt dich dann auf der anderen Seite, weil er dann dich am Leben hält, weil du großzügig bist, dann fördert er dich. Wer und was raubt dir den Segen? Also Kleinkariertheit. Kleinkariertheit. In Sprüche 11, Vers 24, mancher teilt aus, Sprüche 11, 24, mancher teilt aus und bekommt immer mehr, ein anderer karkt übers Maß und wird immer noch ärmer. Kannst sparen, so viel du willst, das bringt dir nichts. Du musst lernen, großzügig zu werden. Einer, der sich nichts zutraut, Kleinkariertheit, der kein Risiko eingeht, der nichts wagt, der nicht handelt, der nicht anfängt zu wuchern, der kommt zu nichts. Brauchst nicht auf ein Wunder warten. Du bist der Auslöser für das Wunder Gottes. Und du musst sagen, komm ich um, so komme ich um. Und vielleicht hast du jetzt eine Katastrophe erlebt, die ganze Nacht gefischt und keinen einzigen Spross gefangen. Verstehst du, die ganze Nacht gefischt und dann sagt der Herr, Petrus, nimm das Schiff und fahr zur Mitte vom See und fische dort. Total Verrücktes und Wahnsinniges. Aber was macht unser Bruder? Er gehorcht auf dein Wort hin. Und was macht er den größten Fang seines Lebens? Also, Knausern bringt nichts, Kleinkariertheit bringt nichts. Du musst Mut haben zum Risiko. Komme ich um, so komme ich um. Ich wag's. Und dann, gebrauche deine Talente, die Gott dir gegeben hat, Matthäus 25, 26, vergrab sie nicht, wuchere damit. Als nächstes, was dir noch schadet, ist Gott zu berauben, indem man nicht den Zehnten gibt. Malachi Kapitel 3 versagt, mir geht's nicht ums Geld hier. Leute, ich will euch nur sagen, wie ihr zu Geld kommt. Malachi Kapitel 3, Vers 8, der Mensch beraubt Gott, wenn er nicht den Zehnten gibt und Gott kann Diebe nicht segnen, will mit Diebe nichts zu tun haben. Die kommen bei Gott gar nicht vor. Wer keinen Zehnten gibt, will auch nichts von Gott. Beteiligt Gott nicht an seine Finanzen. Wer das Gute weiß und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wer weiß, was Gott gehört und nicht Gott das gibt, was ihm zusteht, verstimmt sogar Gott, macht Gott traurig, betrübt ihn. Sein Verhältnis zu Gott wird belastet. Seine Beziehung zu Gott wird gestört. Du weißt es, das sollte ich. In Sprüche 3, Vers 9, ich lese das schnell, weil die Zeit mir davonläuft. Ehre Gott mit deinem Vermögen. Ehre Gott mit deinem Vermögen. Das ist eine Form der Anbetung. Zehnten geben. Mit den Besten von dem, was du erntest. Und dann füllen sich deine Scheunen mit Korn und deine Fässer laufen über von Wein. Also von Freude. Hier ist die Rede vom Zehnten. Für manche ist es etwas sehr Schweres, den Zehnten zu geben. Ich weiß, du nagst vielleicht am Hungertuch. Es ist fast unmöglich. Kannst sowieso jetzt das Leben kaum erhalten. Du sollst noch den Zehnten geben. Das ist ja Wahnsinn. Aber wenn du es trotzdem tust, du ehrst Gott und Gott verspricht dir, die Fenster des Himmels zu öffnen, Wasser und Brot zu segnen und Mehl und Öl soll nicht aller werden bei dir. Und ich weiß nicht, wie man das macht, aber Gott weiß es, wer das anstellen soll. Der himmlische Vater hat Brot, die Fülle, und er kann Wunder wirken, dass das Brot länger hält, nichts verschimmelt oder verfault. In Sprüche 3, Vers 33, so wie der Fluch auf das Haus des Frevlers fällt, und jetzt habe ich gesagt, behalte das Stichwort Wohnung, so wie der Fluch auf das Haus des Frevlers fällt, so segnet er auch die Wohnung des Gerechten. Wenn du das tust, was Gott von dir erwartet, wird deine Wohnung gesegnet. Der Segen fängt nicht hier in der Gemeinde an, der Segen fängt in deiner Wohnung an. Deine Wohnung. Der Segen fängt zu Hause an. Da, wo du schläfst, wo du isst, wo du dich aufhältst. Dort fängt der Segen an. Gott will zu dir nach Hause kommen. und bei dir wohnen. Zachäus, ich muss in dein Haus kommen. Und du siehst, was passiert beim Zachäus? Finanzen. Finanzen. So ich jemanden betrogen habe und zu viel genommen habe und so weiter, Wiedergutmachung. In seinem Haus ist Heil widerfahren. Gott will bei dir nach Hause kommen. Weißt du, nicht dein Arbeitsplatz wird gesegnet, dein Zuhause. Dein Zuhause ist die Offenbarungsstätte Gottes. Deine Finanzen werden zu Hause stimmig gemacht. Gott wird dich in deinen vier Wänden segnen. Er will dort dich segnen. Nur dort. Geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Dort ist der Ort, wo sich Gott erwählt hat, wo er dir begegnen möchte, wo dein Altar ist. Gott wird dich in deinen vier Wänden erhalten. Das ist dein Heiligtum, deine Wohnung, dein Haus. Dafür bezahlst du Miete. Deine Wohnung ist der Garten Eden, der Ort des Segens. Der Ort, wo Gott erwählt hat, da will ich mich dir offenbaren. Gott segnet, Gottes Segen beginnt privat zu Hause. Dort ist auch deine Kasse, deine Schatulle, dein Sparbuch, deine Kontoauszüge, dort ist alles. Und es wird immer persönlich an die Person, der Segen Gottes wird immer an eine Person gebunden. Gott segnet immer dich und dein Haus. Und es fängt bei dir zu Hause an, oder nicht? Er sagt, dein Haus wird gefüllt, du wirst die Fülle haben und dein Haus wird überschüttet, dein Mehl und dein Öl wird zu Hause nicht aufhören und so weiter. Da wird Freude in diesem Hause sein, Heil ist in diesem Haus widerfahren. Was hast du im Hause? Fragt der Prophet. 1. Könige 17, Vers 12. Nur etwas Mehl und etwas Öl reicht. Dieses Etwas, was du zu Hause hast, nicht was du nicht hast, was du hast, das will Gott segnen. Gott braucht einen Ansatzpunkt für dich, 5 Brote, 2 Fische, das ist der Ansatzpunkt. Kontaktpunkt. Gott fragt immer, was hast du in deiner Hand, dass ich dich segnen kann? Herr, ich habe nur 5 Euro. Genau, bei diesen 5 Euro fangen wir heute an. Oder das und jenes. In 1. Samuel 14, Vers 6, Gott kann durch wenig oder viel helfen. Gott kann durch wenig oder viel helfen. Bei Gideon 30.000 oder nur 300. Das Wenige des Gerechten ist besser als die Fülle, Psalm 37, Vers 12. Das Wenige des Gerechten. Weißt du, Hartz IV oder was weiß ich, die Rente. Das Wenige des Gerechten, das Wenige ehrlich Verdiente ist besser. Kannst du ausmalen, was dann nachher alles so ist. Das Wenige. Gott will das Wenige, das du hast. Nicht das Viele, das Wenige. Weißt du, derjenige, der so viel hat, der kann gut reden, aber der nichts hat, das Wenige der Witwe. Eine interessante Geschichte bei dieser Witwe ist, dass Schulden, der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür, ist auch Finanzsache. Die Jungs sollen gepfändet werden oder verpfändet werden, als Leibeigene genommen werden. Und dann schreit sie zum Propheten Gottes. Du brauchst finanzielle Lösung in deiner Situation, dann schreit sie denn zum Propheten Gottes. Du brauchst eine himmlische Offenbarung für deine Finanzen, wenn du sie lösen möchtest. Wenn du in den Griff bekommen möchtest, wenn du deine Kinder behalten möchtest, wenn du überleben möchtest. Und sie schreit zum Propheten, Mann Gottes, Mann Gottes, Mann Gottes. Und der Mann Gottes fragt, was hast du zu Hause? Ja, deine Magd hat nur ein bisschen Öl, genug. Und dann, hör mal, was diese Frau sagt, was der Prophet sagt, was der Heilige Geist sagt, was du heute vielleicht hören solltest. Und jetzt sagt doch der Prophet, liebe Frau, geh überall in deine Nachbarschaft, sammle leere Gefäße und derer nicht wenige. Ich habe schon genug leere Gefäße zu Hause. Aber und der Herr sagt noch, geh rum und sammle leere Gefäße und derer nicht wenige. Und das tut sie, sie gehorcht. Sie fängt an, die leeren Gefäße. Schon mal vorstellen, die arme Witwe, hast noch ein leeres Gefäß? Reicht dir das nicht, was du da hast? Du hast doch genug, die Wohnung ist voll von leeren Gefäßen schon bei dir. Alles leer und verbraucht. Gib mir dein leeres Gefäß, gib mir dein leeres Gefäß, gib mir dein leeres Gefäß, gib mir dein leeres Gefäß. Wie löse ich meine Probleme, Finanzprobleme? Hör mir gut zu, pass auf, finde den Schlüssel dazu. Und sie sammelt die leeren Gefäße und der nicht wenige. Gut, und jetzt passiert wieder. Ja, Herr, das habe ich. Die ganze Bude ist voll von leeren Gefäßen. Was soll ich jetzt tun? Jetzt geh in die Kammer, Gebet, Gebetskammer, schließ die Türe zu, du und dein Junge und deine beiden Buben. Der eine gibt die leeren Gefäße und die fängt an und macht das, was du dann im Gebet bekommst. Und dann empfängst du im Gebet und sie füllt noch ein Gefäß, voll, da schwimmt alles schon von Öl. Von diesem bisschen Öl, da schwimmt alles. Und Muss ich das Bild dir vorstellen, was plastisch wie das ausgesehen hat. Alles voll von Öl, bitte das nächste. Ja, ist keins mehr da. Und dann hört das Öl auf zu fließen. Ja, und Herr, was soll ich jetzt mit diesem viel Öl machen? Verkaufe und bezahle deine Schulden und vom Rest lebst du. Weißt du, was das für mich auf Deutsch heißt? Du hast Probleme bis hier. Du hängst am Hungertuch. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Du rennst zum Herrn, Herr, sag mir, was soll ich tun? Und der Herr sagt dir, was du tun sollst. Geht und fragt die Leute, was für Probleme hast du? 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 Was für Probleme habt ihr? Und nimm diese Probleme alle zusammen. Fang für die Probleme der Leute zu beten. Füll du ihre Gefäße. Und wenn du anfängst, nicht für dein Problem. Du nimmst dein Problem und du gehst den Glauben, den du hast. Wenn Gott mich segnet, dann sind andere auch gesegnet. Und fang an, für ihre Probleme zu beten und füll du ihre Gefäße. Und dann ist das alles voll. Das ist der Heilige Geist. Fang an für, du bist krank, bist arm, bist arbeitslos. Fang an, für all die anderen zu beten, die du kennst. Die ganze Gemeinde, nimm mal die ganze Gemeinde ins Gebet. Alles leere Gefäße. Und dann kommst du von dir selber weg und du füllst die und füllst die und füllst die. Und dann, wenn du mit dem letzten Gefäß fertig bist, dann steht das Öl. Und dann kannst du deine Schulden bezahlen, dann bist du so gesegnet. Fang an, für Leute in deiner Nachbarschaft, in deiner Clique, in deinem Kreis zu beten. Und du wirst sehen, wie sich dann die Probleme alle so lösen, ganz schnell. Und dein Problem auch mit. Wie das funktioniert, frag mich nicht, frag den lieben Gott. Beschäftige mit ihm. Gott will das Wenige, das ein Gerechter hat, segnen. Finde leere Gefäße und deren nicht wenige. Fang an, für die Probleme deiner Freunde, deiner Nachbarn, deiner Kollegen, deiner Geschwister zu beten. Gott gibt dir erst, wenn du ihm bedingungslos gehorchst. Dann wird er den Fresser von deinem Haus fernhalten. Weißt du, du musst zuerst mal hinter verschlossenen Türen den Durchbruch erleben. Das Wunder passiert hinter verschlossenen Türen im Gebet. Jesus sagt, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Du wirst hier auf Erden das, was du im Himmel bist. Noch jetzt ein paar Gedanken ganz schnell. Du wirst also hier auf Erden das, was du im Himmel bist. Wenn du im Himmel ein Bettler bist, immer zum lieben Gott kommst, oh, lieber Heiland, ich brauche wieder ein Stück Brot. Herr, ich brauche wieder eine neue dies und ich brauche das. Dann bist du ein Bettler im Himmel. Wie bist du im Himmel registriert? Als Bettler? So reich, wie du im Himmel bist, so reich bist du auch hier auf Erden. Denn dein Wille geschieht hier auf Erden, wie er im Himmel passiert. Auch dein Zustand. So reich, wie du im Himmel bist, in der unsichtbaren Welt, so reich bist du auch hier in dieser sichtbaren Welt. Das, was du im Himmel hast und mit dir dort passiert, das passiert auch hier auf Erden. Dir geht's nicht anders hier auf dieser Erde, wie es dir im Himmel geht. Wenn du da immer als Bettler kommst, oh Herr, ich brauche wieder Befreiung, ich brauche wieder Heilung, ich brauche wieder einen Segen, ich brauche wieder Durchhilfe, ich brauche wieder das. Bist ein Bettler. Was bist du im Himmel? Bist du im Himmel im Willen Gottes, in dieser unsichtbaren Welt, in deiner Kammer, hinter verschlossenen Türen? Den Zustand, den du im Himmel hast, in der unsichtbaren Welt, in der Gegenwart Gottes, diesen Zustand lebst du auch hier aus. Und zwar komplett. 5. Mose 28, da heißt es, Segen und Fluch lege ich vor euch. Und du kannst wählen, es liegt an dir allein und du beeinflusst deine Finanzen. Wenn du im Himmel ein Lobpreiser bist, in Sprachen Gott lobst und preist und so weiter und nicht denkst an diese Scheiße, diese Erde, dieser Dreck, dieser Schmutz, dieser Staub und dieser Käse und so weiter. Weißt du, Herr, ich will dich loben, ich will dich preisen, mit Schuh und ohne Schuh, mit Hut und ohne Hut. Weißt du, und nicht ein Bettler. Und wenn du immer vorkommst zum Bettler, weißt du, wenn Gott das bekommt, was ihm zusteht, lebst du jeden Tag Sonntag. Nein. Weißt du, da ist doch das Gleichnis unsozialistisch. Also nichts für Gewerkschaften. Gewerkschaften hören weg. Und Betriebsräte, die müssen weghören. Das ist nichts für diese Leute. Aber Jesus erzählt eine Geschichte und sagt, da kommt ein Mann vom Feld erschöpft nach Hause und zu seinem Herrn und sein Herr sagt, hör mal, nimm eine Schürze und dien mir und geh in die Küche und bereit mir eine Mahlzeit. Ich habe heute noch nichts gegessen. Und der Arme hat aufs Feld geschwitzt und schwer gearbeitet und geschuftet und muss jetzt am Tisch dienen. Tut mir leid, der Mann. Und er dient. Und nachdem der Herr fertig ist, den Mund abputzt und sagt so, mein Kind oder mein Diener, setz dich hin und iss. Weißt du, erst wenn Gott zufriedengestellt wurde, wenn Gott das bekommen hat, was ihm zusteht, dann kriegst du das auch, was dir zusteht. Nicht früher und nicht später. Erst wenn wir Gott gedient haben. Deshalb, wenn wir in den Himmel kommen, wir sollen, und das kannst du innerhalb von ein paar Sekunden drüben sein und bist dort, lieber Gott, ich preise dich, Halleluja, ich lobe dich, ich danke dir, ich rühme dich und so weiter. Vergiss, was du hast, selbst wenn dein Haus brennt. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Und wenn der Herr das bekommt, was ihm zusteht, sein Lobpreis, seine Ehre, seine Anbetung und so weiter, dann wird der Herr sagen, so, mein Kind, jetzt hast du lang genug gebetet, was kann ich für dich tun? Dann sagst du, Herr, guck mal, mein Enkel, der in der Ausbildung oder was weiß ich, dann kannst du dem Herrn dann dein Anliegen vortragen. Aber zuerst einmal will der König angebetet werden, gepriesen werden. So, wie löse ich meine Finanzen? Lasst mich ganz schnell, 5. Mose 28, könnt aufschlagen oder zuschlagen, wenn ihr es wollt. Da steht ab Vers 15, wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, was ich dir auch erzählt habe und so weiter, und wirst nicht halten und nicht tun alle diese Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche, die ich über dich gesagt habe, kommen und dich treffen und dann horch dir zu, was da passiert. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Acker, verflucht sein wird dein Korb sein und dein Brottrog, verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, verflucht und verflucht, verflucht, verflucht. Lauter Flüche da und der Herr wird dich schlagen mit ägyptischen Geschwüren, mit Pocken und mit Grind und mit Krätze, dass du nicht geheilt werden wirst und kannst. Verflucht, verflucht, verflucht und nur verflucht. Und es geht weiter, du wirst tappen am Mittag, im Dunkeln, wirst kein Licht sehen und so weiter. Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet werden, dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet werden, dein Esel wird vor deinem Angesicht mit Gewalt genommen und nicht mehr wiedergegeben, dein Schaf wird deinen Feinden gegeben und niemand wird dir helfen. Den Ertrag deines Ackers und alle deine Arbeit und so weiter wird ein Volk verzehren, das du gar nicht mal kennst, Ausländer und so weiter. Das Ausländerproblem heutzutage ist, also alles verstehst, man schickt alles nach Afghanistan, man schickt alles nach Sudan, man schickt alles überall in der Welt, verstehst. Andere Völker kriegen das Geld, was eigentlich hier uns zustehen würde in Deutschland. Und wir hätten keine Armen, aber Ausländer fressen auf und wir merken das nicht einmal, wie die Ausländer alles auffressen. Und es wird noch nachgeschoben, nochmals was und nochmals was. Jetzt neue Gebiete werden wieder erschlossen, die man finanzieren sollte. Immer dorthin. Ein Volk, das du nicht einmal kennst. Bist du schon mal in Afghanistan gewesen? Warst du noch nicht? Und dergleichen. Und der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast und so weiter, wird er absetzen, in eine Fremde bringen, etc. Und es ist ein furchtbarer Zustand. Ich wünsche es niemandem. Und du wirst zum Entsetzen sein für alle Völker. Und niemand wird dich verstehen und begreifen. Und dann geht's weiter. Der Herr wird dein Volk, ein Volk über dich schicken von Ferne. Dann wirst du plötzlich besetzt, in eine Fremde genommen, musst fliehen, willst gar nicht. So. Lass mich mal, könnt alle selber nachlesen. Ich will nur ganz schnell weitergehen und noch ein paar andere Gedanken. Denn so möchte ich nicht aufhören. Verstehst du, das letzte verflucht, verflucht, verflucht. Ja, katastrophal. Und ihr werdet euren Feinden als Knechte und Mägde verkauft, versklavt und so weiter. Und vielleicht müsst ihr dann eines Tages bald Kopftücher tragen oder sich verschleiern. Das kann alles ganz schnell kommen, weil der Fluch über eine Nation kommt. Aber so will ich nicht aufhören. Da heißt es, wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, was du hältst und tust, alles seine Gebote und so weiter, das ich dir heute gebiete, sagt der Herr, und wenn du das hältst, dann wirst du gesegnet sein in der Stadt, gesegnet auf dem Acker, gesegnet sein auf dem Feld, gesegnet auf allen Gebieten des Lebens, gesegnet, 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 wenn du das tust. Und die Frage ist, tust du das, was Gott sagt? Gehst du darauf ein, lies mal. Und ich will heute für die Finanzen beten und mir Zeit nehmen. Befiehl dem Herrn deine Finanzen. Dann wirst du gesegnet. Übergib's Gott. Auch wenn du sagst, ich weiß nicht, ich bringe den Zehnten her, es ist mir so schwer. Und ich verstehe unsere Geschwister, die hier nicht zahlen können und sagen, dass ich schaff's nicht, Gott. Sag es Gott, dass du es nicht schaffst und lass von Gott dir zeigen, wie du es schaffen kannst und solltest. So. Wenn du den Zehnten bringst und das trotzdem tust, weil Gott es will, dann sagt der Herr, ich will, werde den Fresser, die Diebe und alles von dir fernhalten. Und du stellst dich unter dem Segen Gottes. Menschlich gesehen verminderst du, wenn du den Zehnten gibst, dein Einkommen. 10% weniger. Das ist ein Opfer für dich. Das tut dir weh. Reißt ein Loch in deine Finanzen. Aber durch dieses Loch soll der Segen Gottes durchfließen. Und die Herrlichkeit Gottes durchscheinen. Durch dieses Loch, das reißt ein Loch in deine Finanzen. 10% sind 10%. Aber das ist das Einfallstor für die Herrlichkeit Gottes. Hier kann Gott etwas tun. Da hat Gott jetzt eine Möglichkeit. Herr, ich habe meinen Teil getan. Und wenn ich Zehnten gebe, sage ich Gott, wie viel ich Geld habe und was ich noch brauche. Was ich noch brauche, das ist nicht alles. Ich brauche 10-mal so viel, als was ich dir gegeben habe. Und dann wirst du sehen, was Gott dir gibt. 100-fältig wird er dich belohnen. Lass ihn zu dir reden. Also der Zehnte ist nicht eine Sache, was die Gemeinde lehrt. Wir zwingen niemand, wir sagen es niemand, aber der Heilige Geist muss dich belehren diesbezüglich über deine Finanzen. Du bekennst Gott und sagst, Herr, ich will das tun mit deiner Hilfe, mit deinem Beistand. Und Gott wird dann diesen Endlos-Segen dann dir geben. Wenn er sieht, weißt du, du sollst aufhören, mit Gott zu rechnen. Also ich rechne nicht mit Gott und sage, ja, das ist der Zehnte. Weißt du, ich gebe nicht den Zehnten. Ich gebe mehr als den Zehnten. Nicht, dass ich mir das nicht leisten könnte oder leisten könnte. Nein, ich gebe, weil ich denke, Mensch, ich gebe Gott und ich möchte nicht kleinlich Gott gegenüber treten. Herr, 10%, das ist das, was du mir gegeben hast und ich beteilige mich nur mit dem. Nein, ich möchte großzügig sein. Und ich habe eines gelernt, in dem Moment, wo ich anfing, Gott gegenüber großzügig zu sein, nicht zu rechnen. Vergiss es. Ich will auch nicht berechnet werden. Vom Segen Gottes. Ich will auch von Gott großzügig behandelt werden. Und ich will, dass Gott mich segnet über der Maßen. Und er will mir geben ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Weißt du, was das heißt? Ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Du bist ja kein Bauer, bist nie auf dem Land gewesen. Du weißt gar nicht, was da passiert. Weißt du, wenn wir zum Markt gefahren sind mit Kartoffeln, Pferdewagen und diese rumpelige Pflasterstraßen und das immer das Problem war, die großen Kartoffeln waren immer oben und die kleinen waren immer unten. Weißt du, wenn Gott will ein gerüttelt und geschüttelt Maß geben, dass die großen Kartoffeln oben sind und die kleinen sind unten. Das sagt, Mensch, hat der Bauer große Kartoffeln gehabt, aber die kleinen sind alle unten. Ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Gott will dir Nonstop-Segen geben, ohne Aufhören und ohne Ende. Ein Nonstop-Segen. Und es ist eine Sache von dir, ganz persönlich, dass du ihn daran beteiligst. Und Gott sagt, bittet, und ich werde es tun. Klopft an, und es wird aufgetan werden. Und das möchten wir heute einfach machen. Einfach Gott bitten, Herr, segne meine Finanzen. Und vielleicht hast du dein Portemonnaie mitgebracht. Ich will über dein Portemonnaie beten. Ihr nehmt es dir nicht weg, aber du gibst es Gott. Bist du bereit, Gott dein Portemonnaie abzugeben und sagen, Herr, egal, wie viel Geld da drin ist und wie viel da nicht drin ist und wie viel da drin sein sollte, vielleicht nimmst du einen Zettel und ich möchte raten, in deinem Geldbeutel sollten immer regelmäßig 100 Euro drin sein. Du solltest also, wenn du in die Stadt gehst, solltest immer 100 Euro haben dabei, sodass du nie in Verlegenheit kommst. Nein, also ich möchte, wenn du nach vorne kommst und das wirklich glaubst, also das ist ein Geheimnis. Weißt du, du musst das Geld lieben. Hör, was du gesagt hast. Geld ist nicht schmutzig. Geld ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk des Gerechten. Und der Gerechte soll nicht nach Brot betteln, dass du jederzeit, egal wo du bist, dass in deinem Portemonnaie immer 100 Euro drin sind. Wenn es nicht drin sind, dann schreib einen Zettel rein und leg, Herr, ich will 100, muss nicht hinschreiben, 100 Euro. Da müssen immer drin sein. Und lass diesen Zettel in deinem Portemonnaie drin sein. Ich sag dir ein Wunder, was du erleben wirst, da werden 100 Euro sein. Und diese 100 Euro gib nie aus. Die lass immer drin bleiben. Du sollst 100, das ist das Mindeste, was ich dir wünsche, dass du immer 100 Euro in deinem Portemonnaie hast. Lass es drin, lass diesen Zettel, wenn du glaubst, dann nach deinem Glauben wird es geschehen. Und lass, du kannst auch 500 reinschreiben. Nach deinem Glauben geschieht's. Erwarte, dass immer so viel drin ist. Und wenn es ausgibst, dass es wieder nachkommt. Erwarte, nach deinem Glauben geschieht's. Und fange an, im Glauben zu leben. Wenn du das nicht hast, wenn du das hast, 100 Euro, lass es drin bleiben. Gib es nicht aus, sondern wirtschafte damit. Wenn du mal ausgegeben hast, füll es wieder nach. Dass es immer drin ist. Herr, ich möchte, dass der Segen von meinem Haus, von meinem Portemonnaie, von meinem Sparbuch oder was es auch ist, nicht weicht. Immer, es sollten so viel sein. Und dann schreib Gott nochmals, wenn du willst, für dein Portemonnaie. Und lass diesen Zettel drin. Kein Mensch weiß, was das ist. Niemand weiß es, wenn du nicht in die Gemeinde gehst. Wenn die Leute sowieso nicht in die Gemeinde gehen, wissen sie sowieso nicht, was es ist. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und das, was wir in der unsichtbaren Welt von Gott erwarten, das wird auch in unserem Leben passieren. Das, was du bekennst, das bekommst du auch. Erwarte. Erwarte, dass Gott dich so segnet, dass du nie in Verlegenheit bist. Dass du nie nach Brot betteln musst. Und wenn du irgendwo in Verlegenheit kommst, kannst du immer darauf zurückgreifen. Ich habe noch was im Portemonnaie. Der Gerechte, das Öl wird nicht aufhören. Und weißt du, das Öl hat bei der Witwe durchgehalten 18 Monate. Das bisschen Öl. Also lasst uns beten und lasst uns aufschreiben und lasst uns das im Glauben tun. Es ist ein Akt des Glaubens, keiner muss es. Wenn du nicht glaubst, lass es bleiben, das ist ja dein Problem. Hast halt nichts. Aber ich möchte, dass du das hast. Und zwar regelmäßig, das ganze Jahr über. Wir haben viele von unseren Geschwistern haben Psalm 23 in ihrer Bibel und das Vaterunser. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Entweder ist das Wahrheit oder Lüge. So, wir müssen uns entscheiden und ich habe mich entschieden, das ist für mich Wahrheit. Das ist für mich Wort Gottes. Und im Angesicht meiner Feinde, Finanzamt, Steuer, Versicherungen, Miete, Wasser, Strom und so weiter. Das ist alles, was von mir was fordert, was will und so weiter. Und meine Familie muss leben. Im Angesicht meiner Feinde deckt er mir den Tisch. Ich bete Gott an. Herr, ich erwarte. Lieber Heiland, das, was die Geschwister jetzt im Glauben aufgeschrieben haben, ob es 10 Euro sind, 20 Euro, 100 Euro, 50 Euro oder 500 Euro, egal, das möchtest du ihnen geben. Denn nach unserem Glauben wird es geschehen. Nicht, dass wir materialistisch sind. Herr, wir möchten nicht nach Brot betteln. Der Gerechte bettelt nicht nach Brot. Und ich möchte noch den Herrn bitten, Herr, vergib uns unsere Schuld. Wenn wir irgendwo schuldig geworden sind, wenn wir jemanden bestohlen haben, wenn wir jemanden ausgenutzt haben, wenn wir jemanden seinen Lohn nicht zurückgezahlt haben, was er verdient hat, und wenn wir irgendwo die Armen unterdrückt haben oder Herr nicht auf dich gehört haben, du hast uns einen Armen in den Weg geschickt und wir haben diesen Armen ignoriert und links liegen gelassen und wir sind da in unserer Andacht gelaufen wie der Pharisäer und Zöllner. Herr, vergib uns, weil wir nicht barmherzig waren. Vergib uns unsere Schuld. Herr, und erlöse uns von dem Übel. Und dann gib uns unser tägliches Brot und alles, was wir täglich bedürfen, tagtäglich. Erfülle unseren Kühlschrank, Herr, erfülle unsere Kammern, erfülle unser Portemonnaie, unser Sparbuch. Erfüll du das, oh Herr, und lass dein Segen über unser Leben kommen. Herr, der Gerechte wird gesegnet, sogar vom Segen überschüttet, hast du gesagt. Herr, ich möchte, dass meine Geschwister, die hier in dieser Gemeinde sind und diesem Wort Gottes zuhören, überschüttet werden. Von der Gnade und Herrlichkeit Gottes überschütte du sie. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und lass uns den Herrn bitten, dass er uns überschüttet. Dass der Herr uns überschüttet. Wie? Gott sagt, Silber und Gold gehört mir. Petrus hat gesagt, Gold und Silber habe ich nicht. Wir brauchen das auch nicht. Aber Gott hat Gold und Silber. Und das, was wir haben im Namen Jesu, Geist der Armut, ich gebiete, weiche von den Kindern Gottes. Weiche von der Familie Gottes. Armut, Mangel und Komplexe und Minderwertigkeit und all diese negativen Dinge, die sollen weichen. Und wenn schon die ungerechte Zunge, die böse Zunge, die verlogene Zunge Segen herbeisprechen kann, wie viel mehr der gerechte Zunge, die darf den Segen aussprechen. Mit unserer Zunge, wir werden gerechtfertigt oder wir werden verdammt. Aber Herr, wir sprechen Segen aus. Der Arme spreche und lass uns zusammen sagen, ich bin reich. Der Arme. Und heute Abend, wenn du arm bist und mangelst, geh nach Hause und sag nicht, also ich kann mir das nicht leisten. Geh nach Hause und sag, ich bin reich. Ich bin reich. Einfach fühl dich reich. Du musst in der unsichtbaren Welt reich werden. Bei Gott reich werden, in Gott reich werden, in der Herrlichkeit Gottes reich werden. Ich bin reich. Mir, Vater, dir gehört Gold und Silber, dir gehört alles in dieser Welt und mein Vater hat Brot, die Fülle. Ich bin reich, ich bin gesättigt, mir wird nichts mangeln, denn der Herr ist mein Hirte. Vater, ich danke dir und ich preise dich. Ich bete dich an, dass du heute Abend Wunder geschehen lässt. Gott lässt Wunder geschehen. Gott lässt Türen aufgehen, die heute noch zu sind. Warum? Weil für uns im Himmel die Türen auch zu sind. Herr, die Türen, die öffnen sich in der unsichtbaren Welt, gerade jetzt für die, die glauben. Die dir bekennen, die bekommen es auch. Bekenn und du bekommst. Bekenn und du bekommst. Bekenn und du bekommst. Vater, ich danke dir, dass wir nicht Armut bekennen, sondern deinen Reichtum. Halleluja, wir wollen dich anbeten. Du bist ein reicher Gott. Oh, dir gehören alle Schätze dieser Welt. Die Welt verwüstet immer mehr, die verödet immer mehr. Die Welt wird immer weniger. Aber die, die dir glauben, dir vertrauen, die kriegen immer mehr. Denen fliegt es zu, weil du die Fenster des Himmels aufmachst, weil du die Herrlichkeit herbeischüttest und herbeirufst. Und du sagst, ich will den Segen herbeirufen. Und lieber Heiland, was wir heute Abend wollen, ruf den Segen, deinen Segen über uns herbei. Und befehl dem Segen, über uns zu kommen, jetzt. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Amen.